Du, Andi,
Ja, Thorsten.
wir haben heute kein Glück mit unseren GästInnen.
Oh nein, was passiert?
Ja, unsere super, mega SpezialgästInnen sind leider krank. Die
Oh.
müssen wir verschieben. Und dann habe ich kurzfristig versucht, einen anderen Gast klarzumachen. Und der muss heute ins Gartencenter. Haben Gartencenter sonntags auf oder ist das eine fadenscheinige Ausrede?
Nee, Gartencenter dürfen sonntags aufhaben. Das regelt das, wie heißt das, das Gesetz zur Regelung der Ladenöffnungszeiten. Das
Ach,
ist
das.
Paragraph 5 Absatz 1 Nummer 1. Und zwar dürfen Verkaufsstellen, deren Angebot überwiegend aus den Warengruppen Blumen und Pflanzen besteht, sonntags und feiertags öffnen. Also
Okay.
Pflanzen dürfen gekauft werden, aber zum Beispiel keine Dekoration, keine kleinen Zwerge für den Vorgarten oder sowas, sondern tatsächlich nur Pflanzen.
Und wieso brauche ich Pflanzen gerade sonntags und anders als, sagen wir mal, na, eine Säge aus dem Baumarkt?
Ja, weil sonntags gehen viele Leute auf den Friedhof und bringen da Pflanzen mit. Oder es sind ja auch viele Feiertage. Also sag mal, Muttertag ist, glaube ich, sonntags. Da muss man auch Pflanzen kaufen. Also ich finde das schon plausibel.
Ich finde es nicht plausibel, andere Sachen nicht zu erlauben. Irgendwie ist das doch alles Quatsch.
Ja, und damit herzlich willkommen beim Gesetzes-Podcast
Du
Paragraphen
hättest eigentlich einen viel
Rot-Weiß.
schöneren Übergang machen können, nämlich alles Quatsch. Das ist das Stichwort. Los geht's.
Herzlich willkommen zu Gebrabbel Rot-Weiß, ein Fortuna Düsseldorf Podcast. Für euch heute am Mikrofon Thorsten und Andi.
Hallo liebe Leute, von A bis Z, von 1 bis 100, von Norden bis Süden und Osten bis Westen. Da bin ich wieder, euer guter alter Thorsten und mit mir bei dieser 38. Folge von Gebrabbel Rot-Weiß ist niemand Geringeres als der unvorhersehbare, unüberhörbare und unmögliche Andi.
Ja, alles drei Attribute, die auf mich zutreffen. Auch von mir eine freundliche Begrüßung an alle lieben Hörerinnen und Hörer dieses schönen Podcasts. Der Podcast, bei dem man sich denkt, ist so ein bisschen wie, wenn man als Kind mit zum Elternsprechtag musste, ne? Also man sitzt da rum,
Da
hört die
muss man da
ganze
mit,
Zeit.
darf man da mit?
Ja, also ich war
Echt?
auf diversen Elternsprechtagen und sag mal, der Elternsprechtag, der jetzt bei unserem Sohn war, da war auch eigentlich gewünscht, dass Kinder durchaus mitkommen.
Ach,
Aber jetzt
okay.
lass mich doch mal meinen super Vergleich bitte erstmal
Ja,
zu Ende
bitte, bitte,
erzählen.
bitte.
Ja, also der Podcast, der so ist, wie wenn man als Kind früher zum Elternsprechtag mit durfte, musste, konnte. Man sitzt rum, hört eine ganze Weile lang zu und am Ende denkt man sich, hä, was für ein Quatsch, das war doch alles ganz anders.
Genau, die 2 Stunden Lebenszeit bekomme ich nie wieder zurück.
Ja, so oder so ähnlich ist unser Podcast vielleicht für den einen oder die andere, aber auch dieser Podcast mit der Nummer 38 wird selbstverständlich gewidmet
Halt, bevor du
und
widmest, möchte
ja,
ich
bitte.
dich fragen, was für ein schönes Trikot du da gerade trägst.
Ach, Thorsten, danke, dass du fragst.
Das können nämlich unsere HörerInnen nicht sehen. Du bist außergewöhnlich angezogen für die heutige Folge.
Ja, im Normalfall trage ich ja einfach ein Netzhemd. Und heute trage ich
Wenn ich
aber
Glück habe.
heute trage ich ein türkises Ausweichtrikot der Firma Puma.
Ah, das
Ich
Check24
das Check
Deutschland-Trikot.
24 Deutschland-Trikot, ja. Den habe ich mir tatsächlich auch nicht besorgt. Das fand ich echt ein bisschen zu popelig dafür.
Ja, ich auch nicht. Ich kenne aber Menschen, die das haben. Grüße gehen raus. Die Menschen
Ja.
wissen ganz genau, dass sie gemeint sind.
Non-Menschen ist das dann, oder? Es ist eine Non-Menschen, ja. Nee, ich trage zu Ehren
Non-Menschen oder
unseres.
Non-Menschen? Huh,
Ja.
huh, huh. Ganz schön tief das Niveau für diesen Sonntagmorgen.
Eieieiei. Also, um auf mein wunderschönes Trikot zurückzukommen, es ist das Trikot mit der Nummer 13 eines berühmten ehemaligen, nee, noch Spielers der Fortuna, aber er wird heute verabschiedet und wir können leider beide nicht da sein um 14 Uhr im Flingerbruch.
Leider
Es
nicht.
ist ein Trikot des
Zu spontan.
großartigen Adam Bocek. Und ja, deswegen habe ich gedacht, wenn ich schon nicht am Spiel teilnehmen kann auf der Tribüne, dann trage ich wenigstens ihm zu Ehren heute dieses Trikot. Vielleicht schicke ich dir gleich ein quadratisches Foto davon, welches du in unseren Feed für eine Sekunde einbinden kannst.
Vielleicht. Ja, leider schaffen wir es, wie du sagtest, heute nicht zum Spiel. Wir haben ihn aber natürlich gebührend einst vor 2 Jahren aus der ersten Mannschaft, mit der ersten Mannschaft verabschiedet am letzten Spieltag dieser Saison. Ja. Es hat heute ein bisschen Eventcharakter, das Ganze. Aber ist ja auch schön, hat er sich verdient. Und es ist ein schöner Zufall, dass es wieder gegen Borussia Mönchengladbach 2 passieren wird.
Ja, richtig. Ja.
So, jetzt darfst du widmen.
Jetzt widme ich. Ja, wir haben ja schon häufiger mal drüber gesprochen, dass mit zunehmender Folgenanzahl die Widmungen immer etwas schwieriger werden. Und für die Nummer 38 standen tatsächlich gar nicht mehr so viele Spieler, nämlich 3 zur Auswahl.
Okay, jetzt bin ich gespannt, wen du genommen hast.
Ich habe einen Spieler genommen, dessen Trikot ich gestern sogar anhatte, allerdings mit der Nummer 19. Ich spreche natürlich über niemand anderen als den großartigen Spieler mit der Nummer 38, die er später in seiner Karriere bekam. Früher hatte er die Nummer 19. Er hat exakt ein Tor für die Fortuna geschossen, und zwar in Braunschweig.
Und was für eins?
Ein toller Lupfer aus vollem Lauf, das war die 1-0-Führung und auch das Endergebnis. Es ist natürlich Davor Lovren, der talentiertere der beiden Brüder, möchte man fast sagen.
Naja, Talent ist nicht alles, möchte ich dazu antworten. Ja, das uneingelöste Versprechen. Er hatte 2 goldene Momente ja im Fortuna-Trikot. Ne? Er hat diesen einen Lupfer, aber, das vergessen viele, er hat auch Kahn Ayhans 3-2 im Nürnberg zum Gewinn der Zweitligameisterschaft mit einem wundervollen Außenriss-Flanken Ball von der linken Seite, also mit dem rechten Außenriss eingeleitet. Das waren seine 2 goldenen Momente und man dachte schon, dass da noch ein bisschen mehr käme, ne?
Ja, das dachte ich mir auch, als ich mir die Nummer 19 aufs Trikot flocken ließ, dann in der folgenden Saison.
Naja.
Das hat nicht so gut funktioniert.
Naja,
ja, er hat auch noch 23, also er hat in der Saison 2021 hat er noch 4 Tore für unsere Regionalliga-Mannschaft für die 2. gemacht, aber ja, da hatten wir sicherlich irgendwie alle ein bisschen größere Erwartungen damals.
Also mit Failed Flocks, da haben wir ja schon öfters drüber gesprochen, da bist du jetzt gerade bei diesen Nummern, wir hatten ja jetzt auch Jakunan und so, da bist du aktuell gut dabei in dieser Nummernphase, möchte ich sagen.
Ja, das ist natürlich auch mit der Grund, warum ich ihn ausgewählt habe.
Okay, wer wären denn die anderen beiden Alternativen gewesen?
Die anderen beiden Alternativen wären gewesen Tim Wiesner.
Ja, okay.
Und
Robin Heller, Verteidiger.
Auch Keeper.
Echt?
Ja. 13-14 und 14-15.
Oh, ja. Stimmt. Mit welchem Robin habe ich denn verwechselt? Naja.
Das werden wir niemals herausfinden.
Genau, aber Keeper sind ein gutes Stichwort. Ich springe im Ablaufplan, nur um die Überleitung sauber zu machen.
Das darfst du sehr gerne tun, Thorsten.
Denn, obwohl nein, das ergibt überhaupt keinen Sinn, das zu machen, wenn ich näher drüber dran denke, weil diese Information wiederum auf der Meldung von davor beruht. Also, wir folgen wieder dem Ablauf.
Na gut, ja, stimmt.
Das bleibt alles drin.
Das hat eine gewisse inhärente Logik, die ich da reingeschrieben habe, das stimmt schon, ja.
Ja, das hatte ich bei dir nicht erwartet, deshalb konnte ich das nicht vorhersehen.
Das blinde Huhn und das Korn, ne? Du weißt es doch.
Ja, ein durchaus nicht so blindes Huhn hat seinen Vertrag verlängert. Eieiei, die war jetzt aber echt holprig. Da wurde uns ein großes Ei von der sportlichen Leitung ins verspätete Osternest gelegt. Es wird immer schlimmer. Emanuel Ioa hat seinen Vertrag verlängert. Wie lange? Das weiß nur die Rheinische Post.
Ausschließlich.
Und die Bild. Die Bild weiß es auch.
Ja, und okay. Und vielleicht auch der Berater von Emma.
Nein, die wissen es alle nicht.
Hat Emma im Geheimen unterschrieben.
Genau, das wissen nur die Rheinische Post und die Bild. Man munkelt, oder man weiß es natürlich, um 2 Jahre. Ja, die Vertragsverlängerung, es soll ja Zungen gegeben haben in der Fortuna-Bubble, die den guten Emma schon abgeschrieben hatten im Zuge der neuen Transferstrategie von Fortuna, alle guten Spieler gehen zu lassen. Aber weit gefehlt.
Außerdem hatte er keinen Kreuzbandriss.
Nee, hat dann, ja, also war trotzdem schon mal länger krank und verletzt und sowas, aber da muss man ja sagen, diesbezüglich hat er sich ja durchaus stabilisiert, ne? Also er hat ja in seinen ersten Jahren durchaus Verletzungsprobleme immer gehabt. Ja, ansonsten, man kann es so sagen, und es ist eins dieser unfassbaren Worte, wo es einem immer die Nackenhaare nach oben gehen, ein polyvalenter Spieler. Ja. Er fing einst als Umschaltstürmer an, wanderte dann auf die offensiven Außenbahnen und jetzt ist er hinten auf der Außenbahn angekommen. Also eine Karriere wie die von Lothar Matthäus. Nur, dass der als Libero endete. Nein, nicht ganz, und das klingt jetzt so negativ. Wir sind natürlich hoch erfreut. Emma, ein echter Düsseldorfer Jung, ne, der nicht nur aus dem eigenen Nachwuchs kommt, sondern wie Jamil Siebert auch in Düsseldorf geboren ist. Und er hat sich ja auf dieser Verteidigerposition nach anfänglichen Schwierigkeiten und auch Skepsis, vor allem von deiner Seite, natürlich nicht von,
ja, auch legitim,
von, durchaus, nicht von Eagle Eye Thorsten, der das natürlich sofort gesehen hat, dass Ioa da liefern kann, hat er sich ja inzwischen, also in die, nicht nur in diese Position hineingebissen, er macht das richtig gut und ist auch defensiv mittlerweile da absolut stabil und seine Dynamik nach vorne, gerade wenn er zu seinen Dribblings ansetzt, dann ja, ist er zumindest in der zweiten Liga da doch relativ unnachahmlich, was,
ja, eine gute Explosivität,
was die Interpretation dieser Position betrifft, ne?
Ja. Ja, und mit der Vertragsverlängerung von Emma ließ die Fortuna dann auch, ich weiß gar nicht, ob direkt oder indirekt verlauten.
Indirekt verlauten, dass
Die Kader oder die Vertragsverlängerungen, die geplant waren, wohl dann auch jetzt abgeschlossen sind. Und das lässt uns natürlich als interessierte Berichterstatter aufhorchen und denken uns, was ist denn dann mit Dennis Gorka? Weil dessen Vertrag läuft ja auch aus zum Ende dieser Saison. Ja, und wenn man das jetzt beim Wort nimmt und sagt, ja, alles, was wir geplant haben, haben wir getan. Dann scheint also nicht weiter mit Dennis Gorka geplant zu werden. Das ist jetzt keine unfassbare Überraschung.
Nee, hatten wir in unserer Hinrundenbilanz ja auch durchaus schon vermutet.
Genau, weil Karol Niemczycki gekommen ist und jetzt ja die ganze Saison auf der Bank sitzt. Dementsprechend ist also Dennis Gorka offenbar nicht mehr im sportlichen Fokus auf der Torwartposition. Ja, wir wünschen ihm dann an dieser Stelle schon einmal alles Gute für kommende Aufgaben. Hat sich jetzt nicht so in mein Herz spielen können.
Ja, mangels, da haben wir ja schon alles
mangels zu Einsätzen,
gesagt,
ne, genau,
in der Hinrundenbilanz.
Also, ja, ist halt, ist okay, ist so.
Ja, Christian Weber war es, der das als O-Ton dann auch mit der offiziellen Pressemeldung bei Emmas Verlängerung von sich gegeben hatte. Naja, das sind halt so diese Dinge im Fußball. Das kommt immer mal wieder vor, dass man dann halt, wenn der Spieler dann auch so eine gewisse Altersklasse verlässt, wo er dann auch nicht mehr so für den Nachwuchsbereich in Frage kommt, dass man dann sagt, da stellen wir uns jetzt zukünftig anders auf. Ja, wo sich die Fortuna auch anders aufstellen muss, das sind bestimmte Bereiche in der Verwaltung, wenn es denn in die erste Liga ginge.
Ha? Ja, das ist korrekt, denn wir haben den Prozess der Lizenzvergabe durchlaufen und haben für die erste und zweite Liga die Lizenz bekommen unter gewissen Auflagen. Für die dritte Liga ist das nicht mehr relevant, weil wir mit dem 28. Spieltag gegen Eintracht Braunschweig den Klassenerhalt bereits gesichert haben, rechnerisch. Das ist schon alles in trockenen Tüchern, da brauchen wir nicht mehr bange nach unten gucken. Sollten wir in der zweiten Liga bleiben, dann gibt es wohl eine finanzielle Auflage, die wir aber durch Liquiditätszuflüsse in 2025 ohne Probleme meistern können sollten, so sagt man es. Und wenn wir in die erste Liga aufsteigen, dann braucht man wohl laut Lizenzordnung ein bisschen mehr Kapazitäten in der Medienabteilung und man muss auch einen Fanbetreuer mehr einstellen. Also da haben wir dann mal neben Dominik und den verschiedenen
anderen... Was war das denn?
Das war ein sehr komisches Geräusch, ne? Ja. Du machst das viel schöner.
Ja,
neben unserem Hauptansprechpartner gibt es ja bereits auch weitere Kolleginnen und Kollegen in der Fernbetreuung, wobei ich glaube, das muss man nicht gendern, das sind nur Kollegen. Und da muss aber dann halt auch nochmal aufgestockt werden. Aber auch da sagt die Fortuna selbstverständlich, ja, das sollten wir wohl schaffen. Ja, und zu diesem ganzen Lizenzthema gibt es einen Ton von Alexander Jobst, der sagt, alles kein Problem, kriegen wir alles hin.
Tja, seltsam, dass er nicht gesagt hat, oh Gott, das schaffen wir nie, wir müssen alle müssen alles dicht machen. Ja, alles kein Problem. Was aber ein Problem ist, beziehungsweise sein könnte, das ist die geringe Kapazität, oder sogar nicht nur könnte, sondern ganz sicher ist die geringe Kapazität des Holstein-Stadions der Kieler. Denn die Anzahl der Gästetickets für das ja möglicherweise entscheidende Spiel am vorletzten Spieltag ist sehr reduziert. Und so, dass man jetzt bei Fortuna eine Entscheidung getroffen hat, wie man die an die Leute bringt, nämlich durch eine Verlosung, also ähnlich wie bei den Fortuna für alle Spielen. Prinzipiell ja. In der Kürze der Zeit denke ich, und das ist, glaube ich, auch so das Feedback der meisten Leute, halt das Beste, was man gerade tun kann. Ne? Also fairer als jetzt dieses Warteschlangensystem, wo die Leute einfach, wo einfach der die höheren Chancen hat, der mehr Devices hat oder mehr in Cognito-Tabs öffnen kann oder sonst was. Prinzipiell ist es gut, aber natürlich gibt es die Stimmen, und ich kann diese Stimmen verstehen, die sagen, naja, wenn Karl-Uwe spontan entscheidet, auch zu so einem Finale nach Kiel will ich halt mal fahren, das erste Mal seit 10 Jahren mal wieder zu einem Auswärtsspiel, und dann, was ist, Kevin, Kevin, der Allesfahrer, halt deshalb nicht zu diesem Spiel fahren kann, dann kann ich den Frust von Kevin so ein bisschen verstehen, und dann ist auch klar, dass natürlich da nach so einem Punkte-Treue-System, was auch ich, geschrien wird, aber ja, auch das hat ja seine Tücken, darüber haben wir auch schon so ein bisschen gesprochen. Ab wann fängt man an zu zählen? Was ist mit Leuten, die jetzt nicht über die offiziellen Kanäle sich immer die Karten besorgen? Das heißt also auch häufig, wie wir zum Beispiel im Heimbereich sind, aber trotzdem ihr Geld und ihre Zeit für die Fortuna diesbezüglich opfern. Haben die dann Pech gehabt?
Ja,
und
vor allem was Gutes für die Fanszene eigentlich tun, weil wir ja nicht die raren Auswärtsfahrertickets wegnehmen.
Ja, stimmt, stimmt. Ne?
Also wir sind quasi, wir opfern uns auf.
Genau, aber wie weißt du das wiederum nach? Also Fragen über Fragen. Es gab einen, wie ich fand, guten Vorschlag von Maurice auf X. Er sagte, ja, man, vielleicht splittet man, also wenn man so eine Regelung einführt, ne, so ein Treue-Punkte-System, vielleicht splittet man ja dann so ein Kontingent von, sagen wir mal, 2000 Karten, dass man sagt, 1000 davon werden verlost. Dass eben auch Leute, und das finde ich, muss man fairerweise ja auch bedenken, gerade wenn man als Verein ja sowas wie Fortuna für alle hochhält als Konzept, dass man natürlich auch mal Leuten die Chance gibt, die eben noch nicht lange dabei sind. Ich finde, ne, das darf man nicht kategorisch ablehnen. Ich finde, auch solche Leute haben es mal verdient, mal eine Karte zu kriegen für ein Auswärtsspiel. Man muss ja auch irgendwann anfangen, ne?
Also, genau, wenn ich meine X-Timeline angucke, wie viele Leute da tatsächlich geschrieben haben, ja geil, erstes Mal auf Schalke.
Ja,
so, ja, ist doch cool. Also es kann ja nicht jeder seit 20 Jahren dabei sein oder 30.
Genau.
Ist ja
einfach so. So, und dass man das also aufteilt, ne, dass dann bei 2000 Karten zum Beispiel 1000 eben in die Verlosung gehen, wo dann jeder eine Chance hat, und dann 1000 Karten halt über so ein Punktesystem sozusagen an die treuen Leute, oder dass die treuen Leute da eine höhere Chance haben, dann sich so Karten zu sichern. Ich weiß, es ist alles sehr aufwendig, ne, und da ist dann immer die Frage, inwiefern ist das halt für die 5 Spiele im Jahr, wo man sich dann so richtig mal drum kloppt, ne? Also nochmal, aus irgendeinem Grund war es überhaupt kein Problem, Karten für Illertisten in der Hinrunde zu kriegen. Ich frage mich, woran das gelegen hat. Und jetzt möchte natürlich jeder zu den Entscheidungen hin. Ich verstehe das aber auch, ne? Da müssen wir jetzt ja nicht irgendwie zu abschätzig drüber sprechen. Es ist halt auch so, dass es ja jetzt nicht bei jedem Auswärtsspiel der Fall ist, dass es so ein Hauen und Stechen gibt. Und
ja, richtig.
Da muss man eben auch abwägen, inwiefern dieser Aufwand sich halt lohnt oder ob man eben bei 3 Spielen dann einmal sagt, Augen zu und durch oder so. Auf jeden Fall am morgigen Montag, dem 29. April, beginnt diese Bewerbungsphase für die Tickets. Ich glaube, sie geht bis Mittwoch. Es gibt auch da logischerweise, weil es ja eine Lotterie ist, kein First Come, First Serve, sondern man hat dann alle Zeit der Welt, sich innerhalb dieser 3 Tage als Vereinsmitglied, es ist also mitgliederexklusiv, dafür zu bewerben. Und ja, dann schauen wir doch mal und wünschen natürlich allen Glück.
Genau, wir drücken uns und euch allen, jedem Einzelnen, jeder Einzelner die Daumen.
Genau, wo wir nicht die Daumen drücken müssen, weil wir die Saison unfassbar passsicher sind, das sind unsere Steilpässe.
Ja, eine Steilpassquote von fast 100% haben wir, würde ich sagen.
Steilpässe. Ja, die Steilpässe. Nee, genau, ich habe die Lücke extra gelassen, damit wir das Jingle einspielen können. Ich habe es ja langsam gelernt, dass wir einen Jingle dafür haben. Die Steilpässe, unsere, also ich möchte sagen, Wäsche, eimerweise erreichte uns Feedback der Leute.
Ja, eine Menge, eine ganze Menge.
Genau, und das erste ist natürlich erstmal eine Korrektur. Die hast du, glaube ich, erhalten, oder?
Ja, unser treuer Hörer Jan Baumberg hat uns darauf hingewiesen.
Heißt der Baumberg mit Nachnamen oder kommt er aus
nein,
Baumberg?
Nein, nein, er kommt aus Baumberg. Das ist aus alten, ich habe mir das erklären lassen, zumindest glaube ich, dass ich es richtig verstanden habe, sonst kriege ich jetzt die nächste Korrektur, dass er damals zu Zeiten, als sich so UD formten und sowas, war er halt der Jan und er kam aus Baumberg und anscheinend gab es noch andere Jans, die nicht aus Baumberg kamen und deswegen wäre er halt Jan Baumberg.
Verstehe.
So wie, keine Ahnung.
Pierre Panade.
Genau, so wie Pierre Panade oder von mir aus Micha Nord zum Beispiel. Ne? Also der heißt ja wahrscheinlich auch nicht mit Nachnamen Nord.
Nee, wahrscheinlich gibt es auch Micha Süd. Ne?
Vermutlich, ja. Genau. Und
ist ja auch blöd, das ist ja wahrscheinlich der Nordtribüne geschuldet aus dem Paulianis-Stadion. Aber jetzt ist es ja die Südtribüne in der Arena, ne? Seit vielen Jahren.
Ja, aber ich sag mal, nach dem neuen Gleichbehandlungsgesetz kann er ja seinen Namen jederzeit einmal im Jahr, glaube ich, ändern, oder?
Na, guck mal, vielleicht demnächst Micha Ost.
So, kommen wir endlich zur Korrektur. Und zwar hattest du, glaube ich, gesagt, dass Alexander Jobst die Rede für Alex Spengler gehalten habe. Dem war aber nicht so, sondern Björn Borgerding hat diese bewegende Rede gehalten zur Verabschiedung von Alex Spengler.
Was weiß ich, was ich da geredet habe. Ich dachte, es sei Jobst gewesen, aber dann war es Björn Borgerding.
Genau.
Könntest du bitte deinen Hund leise drehen? Das gibt's ja wohl nicht.
Ja, es tut mir sehr, sehr leid.
Ist der Briefträger da am Sonntag? Erst die Gartencenter und jetzt der Briefträger, oder was? Was ist denn da los?
Für die nächste Aufnahme vorsorglich einschläfern. Also das nennt man doch so, wenn man den Hund so ein bisschen
Oh Gott, jetzt kommen wir wirklich, stellt, jetzt kommen die Nachrichten von den ganzen Tierfreunden. Da macht man überhaupt keine Witze mit und so. Aber vielleicht ist es eine gute Idee. Ihr wollt ja auch bald in Urlaub fahren. Dann könnt ihr den Hund dann. Oh, ja, okay.
Ja, dann brauchen wir nicht an der Raststätte aussetzen.
Oh je. Wir lieben Tiere, ja, bitte. Wir sind zwar beide unterschiedliche Teams. Also Andi ist Team Hund, ich bin Team Katze. Du besitzt ja auch aktuell einen, ich bin ehemaliger Katzenbesitzer, aktuell nicht. Außerdem hast du noch, ich plaudere jetzt alles aus, außerdem hast du natürlich noch eine Katzenallergie, weshalb du also aus natürlichen Gründen
nicht besonders Team Katze bin, ja.
Wobei ihr natürlich im größeren Konsens eurer Wohnkommune, eurem Gulag, in dem ihr wohnt, ja, theoretisch ja auch eine Katze da habt, die ein bisschen wie Hitler aussieht.
Nee, die
ist. Das ist die Alte?
Das ist die Alte, die ist.
Die vom Trecker überfahren
wurde. Die ist, glaube ich, die wohnt jetzt auf einem anderen Bauernhof. auf so einem Katzenbauernhof wohnt die jetzt. Ja.
Die Katzen, ja, genau, wir haben, wie Teller, war der Traktor wieder schneller.
Es gibt hier im näheren Umfeld tatsächlich eine Katze, die wohnt auch manchmal drin, aber die reizt mich zumindest, wenn ich jetzt dann nur kurz bei ihr bin, nicht so doll. Dann haben wir noch ein paar Hühner hier und ja. Also, es gab doch mal so eine MTV-Doku.
My Cribs.
My Simple Life oder sowas mit Paris Hilton und Nicole Richie, glaube ich. So ähnlich müsst ihr euch das bei mir vorstellen.
Das ist schon wieder so eine Old-People-Referenz, die wir hier bringen.
Ja, wir müssen ja...
die ist wahrscheinlich vor 20 Jahren gelaufen.
So wie die Radioreportage bei WDR 2 müssen wir natürlich auch gucken, dass wir nicht nur, also das sind nicht nur die Young People, indem wir hier über X reden und sowas, sondern auch die Old People, indem wir dann über, ja, genau, über Dinge wie die Datenautobahn. Die Datenautobahn ist heute ein großes Problem hier offenbar. Ich habe Stau auf der Datenautobahn.
Genau, und jetzt hören wir erstmal Toto mit Afrika. Und kommen zur nächsten, zum nächsten Steilpass. Da schrieb uns der Hans Gerd, den sollen wir offiziell so nennen, denn es ist ein weiterer Martin. Und Hans Gerd ist tatsächlich einer seiner Spitznamen. Da wollen wir natürlich gerne mehr wissen. Hans Gerd, erzähl das mal. Und er sagt, Thorsten sei leichter im Stadion zu finden als im Internet. Er hat mich nämlich gesehen gegen Fürth beim Heimspiel und mich nicht angesprochen.
Dann können wir auch gar nicht verifizieren, ob er wirklich dich gesehen hat oder einfach irgendjemanden, den er geglaubt hat, dass er Thorsten ist.
Das stimmt, aber wir können natürlich, wir können ja schon mal vorausschicken, weil es passt ja auch ein bisschen in die Steilpässe, ehrlicherweise.
Das stimmt, ja. Ja, ja, ja.
Wir wurden erkannt auf Schalke und also, lieber Peter aus Köln, das war ein First Time for us. Wir wurden um ein Selfie gebeten.
Ja, Wahnsinn. Das war auch meiner Schwester, die mit dabei stand, ein bisschen unangenehm.
Ja, und dein Sohn hat es nicht mitbekommen, weil er natürlich auf dem Telefon Brawl Stars gespielt hat. Aber
ja, richtig.
Ja, unser erster Selfie. Andi, wie hat es sich für dich angefühlt, auf einmal reich und berühmt zu sein?
Ach so, ja, reich sowieso, berühmt so ein bisschen jetzt. Es war ein sehr, sehr schönes Gefühl.
Also danke, lieber Peter aus Köln. Wir haben uns sehr gefreut. Auch danke für das Foto. Wir werden es uns aufhängen als My First Selfie, wie Onkel Dagobert,
wie Onkel mit, Dagobert
seinem,
ja,
mit seiner ersten Münze. Und vielleicht haben wir dann auch irgendwie eine Entenhexe, die uns dieses erste Selfie-Foto, also quasi als der Fame begann, dann abjagen möchte, um damit die Weltherrschaft zu übernehmen. Mal sehen. Na, auf jeden Fall besagter Hans Gerd, ich springe hier wild wieder in den Themen herum, aber diesen Stream of Consciousness, den kennt und liebt er ja bei uns. Der sagte, ich bin also in der Realität leichter zu finden als im Internet. Und ich sage, au contraire, lieber Hans Gerd. Er fand nur einen Thorsten mit, ich verrate ja nicht mal meinen Nachnamen, da müsst ihr schon in den Shownotes nachlesen, der Karrieretipps für Berufsanfänger vergab. Also das bin ich mit Sicherheit nicht einer, der Karrieretipps gibt.
Nee.
Also was soll ich denn da empfehlen? Was soll ich denn da empfehlen schon? Er spielte natürlich darauf an, dass ich im Internet, dass ich ja immer so häufig Andeutungen mache zu meinen alten Spielberichten im Internet und dass es aber gar nicht so einfach sei. Ich gebe da mal so den Tipp, sich meine Social-Media-Namen anzugucken, die ich ja hier und da verwende. Also jetzt nicht unseren Gebrabbel-Account, sondern meinen persönlichen. Vielleicht ist das ja so ein Tipp, was man da, unter welchen Namen man Dinge im Internet finden kann.
Wer kann man weiß. Nicht auch die Landingpage vom QR-Code, der auf unseren Aufklebern ist, sagen wir mal, für eine gewisse Zeit umprogrammieren,
nein,
dass man dann...
Ja, also nein, ja, also ja, natürlich schon geht das, aber das tun wir nicht, nein.
Nein, das tun wir nicht.
Das ist ja schlecht für den Podcast. Naja, und um Hans Gerd abzuschließen, also seinen Beitrag, er war erstmalig mit Kids im Stadion und lobte auch nochmal die Musikauswahl und natürlich das Weingummi, denn alle Kids lieben den Weingummistand in der Arena, das ist Fakt.
Meins auch.
Ja, siehst du. Und er wollte noch hinweisen, das ist ein guter Hinweis, letzten Sonntag, also in der letzten Folge von Zeiglers Wunderbare Welt des Fußballs, da gab es einen kleinen Beitrag über DJ Opa und seinen bevorstehenden Abschied. Sehr nett, auch da wird natürlich nicht der Nachfolger, und jetzt tun wir uns nochmal wichtig, den wir schon kennen, aber noch nicht verkünden dürfen. Da wurde also der auch nicht genannt, aber also auf die besondere Beziehung und Musikauswahl bei uns im Stadion wurde da nochmal Rücksicht genommen. Gibt's in der ARD-Mediathek, also nur als ganze Folge, war, glaube ich, so im letzten Drittel meine ich, ohne jetzt da eine Timecode zu haben. Also, wenn ihr das sehen möchtet, dann schaut euch das in der Mediathek an. Und dann habe ich noch, das ist sozusagen ganz brandheiß, diese Nacht noch eingetrudelt vom Marvin, dem Artist unter Strom bei Instagram. Der hat sich ein bisschen aufgeregt über sehr viele Eventis beim Spiel auf Schalke.
Aha.
Ja, also klar, bei 6000 Gästefans sind eben auch ein paar dabei, die nicht in Fürth waren, wenn ich jetzt die Zahlen mal kurz vergleiche. Und er ist aber vor allem genervt, weil ihm, ich kenne jetzt nicht den näheren Zusammenhang, ein voller Bierbecher auf den Kopf gelandet ist.
Das ist natürlich extrem unangenehm.
Ja, das ist extrem unangenehm. Es ist sogar extrem scheiße, dass die Leute das nicht merken. Also das müsste doch eigentlich wirklich der dümmste Idiot mittlerweile kapiert haben, dass man diese Becher ein bisschen bei sich zu behalten hat und auch, dass man die weder wirft noch sonst was damit tut, insbesondere wenn da noch Getränk drin ist. Da können echt Dinge passieren und also ihm geht's gut, dem Marvin, dem ist nichts passiert, aber come on people, also
ja, diese Unart, Bierbecher, also sag mal, man kann sich ja bei einem Torjubel durchaus ausgelassen freuen. Warum man allerdings dabei dann sein komplettes Getränk mit der umliegenden Welt teilen muss oder halt sogar den Becher zu werfen, ist wirklich absolut bescheuert und ja, muss wirklich nicht sein.
Genau. Ja, das waren sie. Möchtest du nochmal unsere Social-Media-Kanäle bewerben?
Erklären.
Ja.
Ja, sehr, sehr gerne. Ihr dürft uns gerne schreiben, am liebsten eine E-Mail. Das geht unter kontakt@gebrabbelrotweiß.de und ich werde nicht müde, es zu sagen. Das Weiß schreibt sich mit 2 S. Ansonsten sind wir unter gebrabbelrotweiß bei Instagram und bei X und bei Threads zu finden und bei Facebook. Und ich glaube, da habe ich jetzt bestimmt schon wieder irgendwas vergessen, aber
Ihr könnt ja auch selber mal ein bisschen suchen, ne?
Genau.
Wir müssen euch ja nicht hier alles mundgerecht immer servieren.
Und ansonsten, wenn ihr einen Aufkleber von uns findet, auf dem ein QR-Code ist, dann könnt ihr diesen QR-Code abscannen und dann landet ihr auf unserem Linktree und dieser Linktree.
Es sei denn, es ist die erste Generation unserer Aufkleber, die großen, die innerhalb von UV-Licht in wenigen Monaten, möchte man sagen, ihre Farbe komplett verlieren und der auch der.
Ja, das sind eher so Indoor-Aufkleber, das wussten wir aber zu dem damaligen Zeitpunkt nicht.
Ja, die neuen sind, glaube ich, besser und stabiler, was das betrifft.
Ja, auf jeden Fall, ja.
Also wenn ihr von uns,
haben keinen QR-Code, aber gut.
Genau, also wenn ihr von uns die mittelgroßen Aufkleber bekommen habt, dann schätzt euch froh, das sind die guten. Wenn ihr ganz große von uns habt, dann
mögen wir euch nicht.
Nein, dann könnt ihr uns gerne nochmal anhauen, dann kriegt ihr auch neue, kleinere, bessere.
Ja.
Weil die großen, ehrlicherweise, ich glaube, wir werden sie nicht mehr alle verkleben. So, also man benutzt sie dann auch.
Ich habe ja auch noch ungern. So 3-4 Finger breit von liegen, aber ja.
Ja, die werden langsam outgefaced.
Ja. Achso, und der Fürther Sonderzug hatte Verspätung und deswegen war die Fürther Szene erst kurz vorher da, hat uns Trapovic noch erzählt.
Achso.
So.
Ja, korrekt.
Gut.
Danke dafür. So, aber Sonderzug und Anreise ist natürlich ein gutes Stichwort. Wir waren nicht im Sonderzug. Das ist nicht unser Stil, das wisst ihr. Wir sind ganz
mit dem Bentley, mit dem Maybach S-Klasse Mercedes.
Haben wir uns fahren lassen von Johann, unserem Butler. Der fuhr uns auf dem Gästeparkplatz und musste dort auch warten, das ganze Spiel über, um uns dann wieder mitnehmen zu können. Ja, aber da wir ähnlich wie Dagobert Duck nicht nur einen Butler namens Johann haben, sondern auch cheap sind, sind wir so früh gefahren, dass man keine Parkgebühr zahlen musste. Denn bei Schalke ist es so geregelt, je früher man ankommt, umso weniger zahlt man für den Parkplatz, korrekt?
Ja, jein, wenn man bis vor 2 Stunden vor dem Beginn des Spiels da ist. Wobei ich nicht weiß, wie das genau kontrolliert wird, aber das werden wahrscheinlich die Einweisenden dann tun. Dann muss man nichts bezahlen und wenn man dann quasi gestern nach 18.30 Uhr dort angekommen wäre, dann hätte man eine Parkgebühr, deren Höhe ich ehrlich gesagt gar nicht kenne, bezahlen müssen.
Ja, der Freund unseres Podcasts, Maxim schrieb mir etwas von 30 Euro, aber ich glaube, da war er ganz falsch unterwegs. Also ich weiß nicht, wo man in Gelsenkirchen 30 Euro für irgendetwas bezahlen muss.
Ja, mir fallen da jetzt nur nicht jugendfreie Ideen ein.
Hast du, ja, okay, ja. Vielleicht dafür.
Ja.
Das war aber nicht der Grund, weshalb wir so früh angereist sind. Das muss man dazu sagen. Also wir sind natürlich Pfennigfuchser und Schnäppchenjäger, wie sich das gebührt. Aber nein, tatsächlich ist es der Tatsache geschuldet gewesen. Das ist ja unter anderem eine Sperrung der A52, also das Autobahnkreuz Essen West, Ost, irgendwie sowas.
Keine Ahnung, irgendwas mit Essen, ja.
West, glaube ich, auf die A40. Dadurch, also das wäre vielleicht sowieso nicht so der direkte Weg gewesen, aber es bedeutet ja, dass Zufahrtsstraßen da doch ein bisschen anders geregelt sind. Außerdem sagt uns unsere Schalke-Erfahrung tatsächlich, dass wenn man da spät dran ist, die Verkehrssituation durchaus anstrengend werden kann. Und darum sind wir relativ früh losgefahren, das ist eh unsere Art, und waren aber auch entsprechend.
Wir sind dann sehr gut durchgekommen, das ist ja eigentlich schön, hat aber dazu geführt, dass wir halt
mussten nicht zahlen auf dem Parkplatz.
Ja, und wir mussten dann aber lange warten. Ja, ich bin noch, also dieser Parkplatz hat auch noch bei der Zufahrt wirklich miese Schlaglöcher und mein Auto ist da ein bisschen aufgesetzt.
Dein Auto hat komische Geräusche gemacht.
Ja, das hat, falls jemand hier Kfz-Erfahrung hat,
ja, mein Auto
macht beim Einlenken nach links, und wenn ich dabei Gas gebe sozusagen, also wenn ich durch eine langgezogene Linkskurve zum Beispiel fahre, so mit 50, 60 km/h, dann macht es so ein helles, quietschendes Geräusch. Das hat es schon mal gemacht.
Das ist der Keilriemen.
Das hat ja irgendwie mit der Lenkung zu tun. Das hat es schon mal gemacht, dann hat es wieder aufgehört, wirklich bestimmt ein Jahr lang, und jetzt hat es tatsächlich gestern wieder damit angefangen. Ich habe keine Ahnung, ob das mit irgendwelchen Witterungsbedingungen ist, weil ja gestern wieder etwas wäre, aber keine Ahnung. Also falls jemand eine Idee hat, was das sein könnte, schickt's mir.
Guckst da mal unter die Haube.
Ich guck da mal unter die Haube. Ich mach da mal die Motorhaube auf und stell fest, ah ja, ist ein Motor drin, super. Und mach dann wieder zu.
Was natürlich dann schön ist, also wir haben natürlich dann die Parkgebühr gespart, weil wir entsprechend früh da waren, also vor Beginn des Stadions, dass sie ja auf Schalke etwas, was bei uns natürlich ein bisschen fehlt, auch Buden an den Parkplätzen haben, ne? Was ja eigentlich auch ganz nice ist. Da kann man eigentlich auch erstmal nach da ein bisschen pausieren, eine Wurst essen und dann weiterziehen.
Bei uns steht ja nur manchmal der Eiswagen von der Nordmanns Eisfabrik.
Ja, aber auch frühestens, also nicht an den Parkplätzen selber und den einzelnen Feldern, da gibt es ja wirklich gar nichts, sondern frühestens an der Löwenstatue vor den Trainingsplätzen, ne?
Nee, die stehen tatsächlich noch, bevor man die Straße überquert hat.
Ach ja, ach so, okay. Na, da gehe ich ja nie lang.
Ja.
Ich parke ja anders.
Das stimmt.
Geheime Trickidee.
VIP Parkhaus P7 hat
Platz 1. Neben Klaus Allofs. Ne?
Ja.
Wo Klaus Allofs seinen Maybach parkt. Und dann einfach Seat draufklebt, damit man denkt, das ist immer noch unser Automobilpartner. Ah, nee, Seat haben wir gar nicht mehr, ne? Wer ist Fortunas Automobilpartner?
Nee, wir sind bei Audi, also Autohaus Moll. Autohaus Moll. Und die machen ja hauptsächlich Audi.
Ja, ja, gut. Aber wer Moll sagt, der muss auch Dur sagen. Oh Gott.
Wobei Seat ist ja Volkswagen AG-Gruppe. Also es wäre sogar theoretisch möglich.
Im weitesten Sinne, da hast du recht. Ja. Interessant ist übrigens noch, dass wir über diesen, ja, ich glaube, das war dann wirklich, war das ein VIP-Parkplatz, also der zementierte, gelaufen sind.
War auf jeden Fall komisch, ja.
Und der war schlaggochfrei dadurch.
Ja.
Und da fand die große Security-Ordner-Versammlung statt, ne? Da wurden sie in ihre Teams eingeteilt und man konnte es auch ein bisschen hören. Also so nach dem Motto, Noel, in welchem Team bist du, Noel? Chantal, du bist in diesem Team und so, das fand ich ganz nett. Und dann hatte dein Sohn eine unfassbar aufregende Begegnung, obwohl er kein Selfie wollte, ne?
Nee, das macht Henrik nicht so gerne. Aber er hat irgendwen so, ey, ich kenne dich von TikTok. Und es war anscheinend irgendein Düsseldorfer, der einen TikTok-Kanal hat, dem Henrik folgt. Aber
jetzt wissen wir gar nicht, welcher das war.
Keine Ahnung.
Ach so, ich dachte, du führst Gespräche mit deinem Sohn, sodass du diese Informationen aus ihm rausgekitzelt hättest.
Nee, tatsächlich nicht. Wir haben gestern Abend nicht mehr so viel gesprochen, weil es ja relativ spät war und heute Morgen musste er schon zu einem Fußballturnier. Deswegen kann ich da keine weitergehenden Informationen zu liefern. Ist jetzt aber, glaube ich, auch nicht so spannend.
Naja, für den TikTok-aktiven Teil unserer Zuhörerschaft wäre das natürlich hoch spannend gewesen.
Ja, aber bei Henrik auch hinterher noch andere Leute, die irgendwie bei TikTok und YouTube, also bei uns in der Reihe saß wohl auch eine junge Dame, die ja auch irgendwie von TikTok kannte.
Neben mir? Weil ich saß neben einer jungen Dame.
Ja, ein bisschen weiter
links. Aber ich wollte gerade sagen, weil sie wirkte jetzt nicht irgendwie videomäßig sehr aktiv.
Nee, aber er kannte irgendwie dann noch andere Leute. Also, ja.
Schau.
Wann Stadion-Vlog, Thorsten?
Naja, also ein bisschen gibt's das ja sogar auf meinem privaten Instagram-Kanal. Ihr wisst ja,
okay, zu wann TikTok follow gehe ich me nicht. Around, Thorsten.
Nein. Mir ist das ja schon immer super. Also, so Full Disclosure, auf meinem persönlichen Instagram-Kanal gibt es immer eine Live-Direkt-Analyse des Spiels, die ich, wie ich finde, auch meistens, also ich finde, meine Quote ist ziemlich gut, was ich da so rede. Sind
viele Wörter richtig ausgesprochen, ne?
Also jetzt zum Beispiel auch, was ich gesagt habe, war letztendlich auch der Tenor, den Daniel Thune dann auf der PK sagte, ne? So mit ausgeglichen und Tanaka, entsprechender Wendepunkt und diese Dinge. Also Eagle-Eye Thorsten, bietet da kurze Zusammenfassungen und das ist mir schon immer sehr unangenehm von Menschen, da mein Telefon zu zücken, weil ich mache es ja immer so, dass ich will immer das Vlog-mäßig das Spielfeld so im Hintergrund schon haben, ne? Dass man sieht, ich rede gerade aus dem Stadion zu euch und ich bin dafür nicht gemacht, ne? Ich geniere, schönes Wort, geniere mich da ein bisschen.
Ja, stimmt, das ist ja, das Wort habe ich sehr lange nicht gehört, toll.
Ich geniere mich. Da ein bisschen.
Ja, wir warteten, während wir uns nicht genierten, dass Peter uns ansprach auf Verabredungen, die kommen sollten.
Ja, Betonung, ja, so ähnlich, also mal so wieder der Konjunktiv, heute, ne? Und so hier übrigens der Konjunktiv 1,
Folge, die wir aufnehmen. Ja, sie sollten kommen, aber sie kamen nicht.
Nein.
Schade.
Nein, ja, dazu, also zum einen warteten wir auf den Podcast Tobi, aber der reiste, weil unser Auto voll war, per ÖPNV an. Und was er mir mitteilte, war, dass gerade der Weg vom Bahnhof zum Stadion wohl eine absolute Vollkatastrophe war. Ich habe es später, ich glaube, von Lea Pushed Again auf X auch noch gesehen, dass die Rückfahrt ähnlich chaotisch verlief. Wenn uns da jemand mehr zu erzählen möchte, schreibt uns dazu. Darum haben er und seine Begleitung das nicht geschafft und auch unser Podcast-Martin mit seiner Ehefrau, die aus Gelsenkirchen stammt und tatsächlich, ich denke, so weit können wir das hier verraten, aus einer Schalke-Familie stammt, die waren auch im Stadion zugegen, aber auch nicht mit uns und all diese Leute haben wir nicht treffen können, ne? Unsere Podcast-Gästinnen sind auch krank geworden. Es ist eine. Ach Mann, aber es waren trotzdem noch Leute da.
Die Leute meiden uns, aber es.
Dagegen spricht der Peter Serfi, auf den wir, wie ihr ja hört, sehr stolz sind hier an dieser Stelle.
Das hat ein bisschen das Selbstbewusstsein gepusht.
Da haben wir aber dann immerhin viel Zeit am Fantruck verbringen können, der nämlich dort geparkt war vor dem Eingang Ost 2 und feststellen können, dass auch eine Menge Schalker sich mit Fortuna-Devotionalien eingedeckt haben. Also vor allem so Pins oder.
Ja, so Kleinigkeiten, genau.
Ja. Also der Fantruck hat ja eh nur Dinge, die man auch so halbwegs mit ins Stadion nehmen kann. Also das ist jetzt irgendwie nicht die Fortuna-Maschinenpistole, wird nur online bei uns verkauft, aber nicht. Oder das Messer, das Fortuna.
Messerset.
Nein, ich meinte hier das Klappmesser. Das Fortuna-Klappmesser wird nur online verkauft, aber nicht
Fortuna im Fantruck. Fortuna-Schlagringe, was man halt so.
Der Fortuna-Baseballschläger, ne? Genau. Und, Die kauften dann sowas mit ein. Ich hatte zu deiner Schwester, zu Aline, die uns halt auch begleitete, gesagt, der Schalke-Fans, so ein eigener Schlag. Also ihr erinnert euch ja vielleicht an meinen Rant gegen das Leverkusener Publikum in der entsprechenden Folge, dass mir das halt ein bisschen zu viel Event- und Familienbesuch war. Das ist auf Schalke echt nicht so, ne? Also... Nee. da hast du auch echt noch die Kutten. Leider nicht alle so stabil. Also Kuttenfans sind ja mitunter auch immer problematisch. Da muss man sich die Aufnäher ganz genau angucken, weil da doch mitunter auch durchaus, sagen wir mal, dem rechten Spektrum zugehörige Dinge gerne auf so einer Kutte gelandet sind oder landen.
Ja, ich glaube aber, das liegt auch tatsächlich daran, dass das in den Zeiten, wo die Leute angefangen haben, Kutten zu tragen oder wo das Usus war, dass man sich halt irgendwelche Aufnäher geholt hat, da war das vielleicht auch noch so ein bisschen rechtsoffener von der Grundstimmung her. Also es gibt ja dann häufig diese weißen, rechteckigen Aufnäher, wo dann irgendwie ein Bundesadler drauf ist und halt, also sagen wir, es ist links oben ist dann irgendwie noch eine Deutschlandfahne und ist dann Adler und Fortuna Düsseldorf stolz und treu. Also manchmal ein bisschen schwierig. Also
mein Liebling ist ja immer der mit dem Pferd und der ist ja zum Glück, sagen wir mal, nur kölnfeindlich.
Achso, der mit dem Pferd was trinkt und dann.
Das trinkt aus einem Altbierglas und unterhalb des Pferdes auf Höhe der primären Geschlechtsorgane befindet sich ein Kölschglas, das sich langsam füllt.
Ja. Der ist schön, das stimmt, ja.
Den mag ich sehr. Da gibt's auf Schalke halt dann doch einfach mehr oder Leute halt mit lustigen Hüten oder im königsblauen Trainingsanzug. Also einfach Leute, die du zum Beispiel in so einem Leverkusen-Publikum nicht siehst. Das ist der Unterschied. Ja. Und alles insgesamt sehr schiedlich friedlich, wobei man ja insgesamt sagen muss, und dazu können wir auch gleich
noch kommen. Der eine Typ, der extra zum Fan-Truck gegangen ist, um einen dort anstehenden Düsseldorfer anzupöbeln.
Ja, nee, bescheuert. Das stimmt. Aber ansonsten gibt es ja da in dem Bereich überhaupt keine Trennung. Und das geht ja sogar noch weiter. Das können wir ja dann an der Stelle auch aufgreifen. Also nicht nur, also es gibt lediglich einen getrennten Eingang für Gästefans für den Stehplatzbereich. Ja. Für den Sitzplatzbereich geht man durch denselben Eingang wie die Schalke-Fans. Und das führt sich ja im Stadion fort, im Oberrang, die Sitzplätze sind noch durch. Das kennen wir von vor 2 Jahren vom Auswärtsspiel auf Schalke. Da haben wir ja oben gesessen. Da ist ja, was ist da als Trennung? Nur so ein Styropor-Trennung oder sowas. Also das ist ja wirklich, man kann ja der anderen Person aus dem Heimbereich kann man definitiv eine Schelle geben, wenn man möchte.
Jawohl.
Und unten bei uns im U-Block ist das ja noch viel extremer, da wird man ja von den Heimfans wirklich nur durch den Treppenaufgang getrennt. Aber ansonsten.
Ja, und da ist ein kleines Geländer dazwischen und
naja,
natürlich
aber,
die unfassbaren Ordnerkanten.
Naja, gut, aber also und oben bei den Klos und beim Catering ist überhaupt keine Trennung. Beim Catering wird ja nur zwischen Getränken und Essen unterschieden, was natürlich ein ganz großer Quatsch ist, weil weder geht der ganze Prozess da schneller, im Gegenteil, das dauert alles unfassbar lange da, weil diese Lesegeräte irgendwie nicht funktionieren.
Ja.
Dabei ist das Internet im Stadion übrigens anders als bei uns ganz hervorragend auf
Schalke.
Ziemlich
gut, ne? Ja. Hab ich auch
gemerkt gestern, muss man dann mal positiv sagen. Also liebe Arena, nehmt euch da mal, sag ich mal, ein Vorbild. Es war ja auch schon mal besser bei uns, aber irgendwas haben wir ja schon angemerkt, läuft da nicht mehr so gut. Aber diese Trennung verwundert ja schon. Also ich sag mal so, zwischen Schalke und Fortuna gibt es jetzt nicht so die ganz große Tension. Aber es gibt ja auch, oder gab es ja auch mal Spiele wie Schalke gegen Dortmund und so. Oder ich weiß nicht, Schalke gegen Rostock. Was ist denn da? Also gibt es da überhaupt keinen Knatsch? Gibt es da keinen Ärger?
Ja, vor allem, was man auch sehen konnte, die anreisenden Düsseldorfer Fans haben sich, ich glaube, in so einem vorauseilenden Gehorsam an diesem Eingang links eingereiht.
Das ist schön, dass du jetzt gar nicht auf meine Frage eingehst, sondern den nächsten Punkt bringst. Also, das stimmt natürlich, was du sagst, aber.
Ach so, ja, aber ich hätte jetzt.
Die Sicherheitsrelevant, ich wollte den sicherheitsrelevanten Punkt erstmal zu sprechen.
Vielleicht sind dann
bringen.
Einfach viel mehr Ordner dabei oder sowas. Oder man geht halt davon aus, weiß ich nicht, ob das jetzt so zwingend passt, dass die Menschen, die dann im Unterrang sitzen, dass die sich vielleicht gesitteter verhalten als
Ist es dasselbe. Also wenn du dich sogar erinnerst du dich vor 2 Jahren bei dem Spiel in der zweiten Liga auf Schalke, als wir oben waren, da gab es doch oben Ärger.
Ja, ja.
Da haben es auch die Leute gekloppt. Warum? Ja. Weil es überhaupt keine Trennung gab. Also ein ganz seltsames Konzept. Ich sage jetzt nicht, dass ich was dagegen habe. Ich finde das ja prinzipiell angenehm, weil wir wissen uns jetzt auch ehrlicherweise normalerweise zu benehmen. Also ich habe jetzt kein Problem, wenn also auch selbst bei uns im Stadion, wenn da Leute im Innenraum in anderen Trikots rumlaufen, dann muss ich die nicht anprollen deshalb. Also das finde ich doch sehr albern. Ist eine andere Geschichte, wenn Leute in anderen Farben im Heimbereich sitzen und da also ausgiebigst oder sogar provokant jubeln. Das finde ich nicht in Ordnung. Also ich finde, es ist erlaubt, für sein Team zu jubeln. Man darf sich auch freuen. Das muss man nicht verstecken. Aber mehr ist respektlos aus meiner Sicht so. Und darum, wenn das alles funktionieren würde, dann fände ich das ja okay, wenn es solche Trennungen nicht gäbe. Also ich bin der Letzte, der da was dagegen hätte. Die Erfahrung lehrt halt nur, und das schrieb jetzt auch Lia Rot-Weiß bei X, die Erfahrung lehrt halt nur, dass es halt ein bisschen anders läuft und es halt leicht eskaliert. Und darum verwundert mich das irgendwie, aber es scheint ja möglich und erlaubt. Das ist ja nicht erst seit diesem Jahr auf Schalke so.
Ja. Ich werde da einfach nochmal unseren Podcast-Freund Daniel, den Kollegen aus Schalke, der ja auch die Schalke-Vorbereitung mit uns besprochen hat.
Genau, der ist aber eher in der Nordkurve.
Ja, der ist natürlich Nordkurve, aber vielleicht gibt es da einfach, Talk of the Stadium, dass man einfach weiß, was da so abgeht.
Und in die Nordkurve konnte man natürlich auch über denselben Eingang rein. Und jetzt kannst du die Geschichte ja mit den Fortuna-Fans letztendlich bringen. Denn man muss sagen, clever angestellt haben sich die Leute nicht, die auf die Sitzplätze wollten, ne?
Nee, im doppelten Sinne sozusagen. Also sie haben sich beim Anstellen nicht clever angestellt.
Genau.
Denn es gibt einen Eingang, der verhältnismäßig breit ist.
Also es ist der Eingang Ost 2.
Genau, der Eingang Ost 2 ist relativ breit und es gibt auf der linken Seite Eingangsmöglichkeiten und es gibt auf der rechten Seite Einlassmöglichkeiten. Und auf der linken Seite knubbelten sich dann alle ankommenden Fortuna-Fans.
Also hunderte, wirklich.
Herdentrieb, ne? Da sind ja alle Rot-Weißen, dann werden wir uns da wohl anstellen. Wir hatten ja die Möglichkeit, das schon vorher zu sehen, was da so passiert. Und sind dann einfach auf der anderen Seite reingegangen. Und hatten auch dort noch das große Glück, dass sich eine große, große Lücke auftat. Weil nämlich die Einlasssituation, da gibt es nochmal einen Spezialeinlass für die Stehplatz-Nordtribüne-Dauerkarten. Und da standen dann auch wieder Leute und wir konnten uns so durchschlawinern und waren wirklich innerhalb von einer Minute
Im Stadion. Also versus mindestens 10 Minuten, die das 5 Meter weiter links gedauert hätte. Nur aus irgendeinem, vor allem man kann ja durch den Zaun sehen und man sieht doch, dass hinterher alles wieder zusammenkommt.
Genau, es gibt einfach eine große Treppe, über die man dann wieder hochgeht und
ja. Und trotzdem haben sich hunderte von Fortunen einfach da eingestellt, statt einfach ein paar Meter weiter nach rechts zu gehen. Und übrigens, genau das gleiche wieder bei den Toiletten. So, ne? Es gab beim Eingang Uhr gab es eine Herren- und eine Damentoilette und an der Herrentoilette ein unfassbarer Andrang. Ja, aber weil es ja Heimbereich ist, kannst du einfach einen weiter nach rechts gehen. Da war einfach kein Mensch und man konnte da in Ruhe auf die Toilette gehen. Also
was man sagen muss, ist aber auch, dass die Toilette, ne, ist ja wirklich eine Frechheit.
Ja,
da sind 3 Pissoirs und eine Kabine. Und wenn man sich denkt, ja, aber da ist ja ein kompletter Sitzplatzblock dahinter. Ne?
Ehrlicherweise, die rechts ist auch größer und alles. Es ist halt wirklich dieser Herdentrieb, nicht immer den anderen Leuten nachrennen, sondern vielleicht echt mal die Augen öffnen und dann selber machen. So, aber wir müssen noch mal ganz kurz nach draußen zurückspringen, denn wir kommen zum Thema. Naja, wir könnten noch erwähnen, dass da auch eine große Schlange an Menschen waren und wir dann herausgefunden haben, dass sie dort anstanden für Schiedsrichterkarten, die es dort gab. Ich wollte aber darauf hinaus, dass ich schon vor dem Stadion dieses Mal etwas gegessen habe. Aber, genau, weil ich Hunger hatte. Und wir haben ja noch gewartet auf Tobi und Martin, die dann letztendlich nicht erschienen sind, sodass ich schon vor der Wurst der Woche eine Wurst aß. Ganz schön kompliziert. Darum, um das mal sacken zu lassen, hören wir erstmal den Jingle. Das. Der, die, das. Jingle.
Die Wurst der Woche.
Die Wurst der Woche gab es für mich prinzipiell zwar auch im Stadion, aber ich, wie ich gerade gesagt hatte, konnte nicht so lange warten und hatte keine Lust auf Currywurst, das ist im Stadion so im Stehen und so, finde ich immer so ein bisschen Sauerei. Und Pommes esse ich dann auch zumindest im Stadion nicht so gerne. Und so aß ich also erstmal draußen eine Bratwurst. Es gibt übrigens, so wie ich das sehe bei Schalke, keine vegane Wurst. Man mag mich korrigieren, aber ich glaube, nee,
ich habe da nichts gesehen.
Das ist ja dann doch ein wichtiges Thema für doch einige unserer HörerInnen, so dass ich das dann zumindest, auch wenn ich sie nicht immer probiere, zumindest darauf achte mittlerweile, ob es so etwas im Stadion gibt. Aber also mein Kenntnisstand, das schien nicht der Fall zu sein. Draußen auf dem Wagen gab es die Würste vom Grill und auch tatsächlich mit einem frischen Brötchen, also Schnittbrötchen und mit der üblichen scharfen Schnittkante oben. Also da musste man aufpassen beim Reinbeißen. Und dieses Brötchen, auch weil es außerhalb des Stadions war, oder diese Wurst, die fällt natürlich aus der Wertung. Ja, die zählt nicht als offizielle Stadionwurst bei mir. Sie war aber deutlich besser als die Wurst, die ich dann drinnen letztendlich bekommen habe. Da konntest du noch mal ein letztes Mal deine Knappenkarte überprüfen lassen, ob da wirklich noch Geld drauf ist. Aber
ja, die haben gesagt nein, aber ich meine, da müssen wir was, das kann man irgendwie auch online prüfen.
Du hast es mit deinem persönlichen Knappenkartenlesegerät zu Hause, hast du das ausgelesen kurz und festgestellt, sie haben gelogen. Ja, und die Wurst drin, die war deutlich schlechter. Man sieht es ja vielleicht auf dem Foto mit ja einem Knautschbrötchen. Also wirklich. Ja,
das Brötchen war wirklich eine Katastrophe.
Das Brötchen, also richtig alt, knautschig. Also eher so vom Vortag knautschig, ne, als vom Morgen. Und ja. Ich persönlich fand die Wurst, und ich weiß nicht, in der Halbzeit gibt es ja diese Böklunder Fanbox. Können wir also davon ausgehen, dass die Würste von Böklunder kommen?
Ich bin mir nicht sicher, ob die solche Bratwürste auch produzieren, ob die nicht so eher so ein Bockwurstfallen sind.
Naja, weil die mobilen Stände an der Arena bei uns, ach stimmt, da steht ja auch Böklunder drauf. Hast du gesagt. Ja, okay. So, was ja vermuten ließe, dass wir dieselben Würste verwenden, aber ich fand sie super salzig, die Wurst, die ich da hatte. Also auch anders als bei uns, die Würste. Und ja, dann, wenn die, also sie war prinzipiell okay zubereitet, kam aber von der Fettplatte, damit gewinnt man normalerweise eh schon nicht die größten Preise. Die Leute in Kochuniform hatten auch alle überhaupt kein Handtuch über der Schulter, sodass ich sie überhaupt nicht ernst nehmen konnte als Köche, als WurstzubereiterInnen. Und sodass ich also letztendlich hier mit einer 2 von 5 Kartoffeln, einer unterdurchschnittlichen Wurst leider kommen muss. Sie ist allerdings die günstigste, glaube ich, der Liga. 3,30 Euro. Kann mir ja vielleicht einer nennen, ob es in der zweiten Liga noch eine günstigere Wurst gibt. Ich persönlich habe gerade keine auf dem Schirm. Aber ja, wie man das so sagt, ne, wer günstig kauft, kauft zweimal. In diesem Fall stimmt das ja. Aber hat es nicht besser gemacht.
Wie teuer war die Wurst draußen?
Auch 3,30.
Ah, okay. Ja. Ja, interessant, die Krakauer, die ich ja gerne esse, die ist auch eine Doppelwurst auf Schalke. Die ist dann nämlich, man bekommt zwei Krakauer im Brötchen. Die sind dann nicht ganz so dick wie bei uns, kosten dann aber auch, glaube ich, 4,90 Euro oder sowas. Also die sind dann wiederum sehr, sehr teuer. Habe ich aber nicht gegessen. Ich schließe mich deiner zu salzig Bewertung aber hier an.
Gut. Ja, dann kommen wir doch zu dem Punkt, auf den die ganzen anderen Leute jetzt wieder eine Stunde joggen mussten, um ihn zu erreichen. Ja, nicht ganz. Wir haben ja auch hier ein paar Fails aufgrund der Internetleitungsprobleme, die wir hatten.
Aber jetzt geht's
drin. Ne? Jetzt hat sich's wieder stabilisiert, so wie es scheint. Kommen wir doch zu der ersten Halbzeit und fragen uns, ja, was?
Woran hattet ihr liegen? Die erste Halbzeit.
Woran hattet ihr liegen? Die erste Halbzeit. Ja. 1:1 auf Schalke. Jetzt ist alles vorbei. Jetzt haben wir keine Chance mehr. Sie haben versagt. Nicht mutig genug.
Wie die Schlange vor dem Kaninchen. Nee, andersrum.
Ja, also die Fortuna spielt unentschieden auf Schalke. Verwunderlicherweise holen wir nicht den 7. Sieg in Folge. Gewinnen einen Punkt auf Holstein Kiel, verlieren aber 2 auf den HSV. ist jetzt alles noch nicht so die ganz tabellarisch nicht, also hat sich da jetzt ehrlicherweise nicht so ganz viel verändert durch dieses Ergebnis. Aber in den ersten drei Sätzen erklären wir ja immer schon, was die Ausgangslage ist. Wir haben eine insgesamt durchaus ordentliche Vorstellung gesehen und dieses Unentschieden geht auch in Ordnung. Und warum das so ist und wie das so gekommen ist, das wollen wir jetzt besprechen. Ja, bei der Aufstellung gab es eine beziehungsweise zwei Veränderungen, die nicht sonderlich verwunderlich waren. Fangen wir mal hinten an. Jamil Siebert mit seiner fünften gelben Karte war gesperrt. Für ihn kam Jordi de Weis in die Mannschaft. Jetzt sagen wir mal auch die Änderung, die ich, glaube ich, auch letzte Woche vorausgesehen hatte und auch für mich der logische Schritt gewesen wäre, als linker Innenverteidiger neben Tim Oberdorf. Naja, und dann kam auch Christoph Jolles zurück in die Mannschaft nach seiner Gelbsperre. Für ihn musste Dennis Jastremski auf
die Tribüne.
Die Tribüne. Schon interessant. Von der Startelf in die Tribüne hat man auch nicht so häufig. Also ich fand Jastremski, klar, er hat jetzt gar nicht so toll gegen Fürth gespielt. Ich fand ihn jetzt aber auch nicht komplett daneben. Tobi schrieb mir, er vermutete, dass es könne an den schwachen Defensivleistungen gelegen haben, insbesondere durch die Großchance von Asta gegen Fürth. Ich persönlich sage aber, auf der anderen Seite war er ja auch bei einigen Offensivsituationen durchaus beteiligt. Also er liefert ja den Schuss, der vom Keeper gegen Fürth abprallt, den dann Engelhardt nach der vorherigen Abseitsstellung von Vermey, den Engelhardt ja dann so sehenswert per Seitfallzieher ins Tor reinbringt. Und Jastremski hat ja auch noch die andere große Torchance gehabt. Also es war nicht nur Schlechtes bei ihm so, ne? Und jetzt ist es aber wahrscheinlich der Tatsache geschuldet, dass natürlich unser Kader jetzt verletzungstechnisch zurzeit komplett ist. Ja? Wir haben keine Verletzten, wenn ich das richtig überblicke. Ja. Und dann muss halt aussortiert werden. Ne? Also wenn du jetzt auch siehst, wer nicht zum Einsatz gekommen ist auf der Bank gestern. Hoffmann. Jetzt, ja. Genau. Ne? Und gerade bei Nien jetzt ist das ja durchaus überraschend. Da Ferner, ja, also da ist dann wahrscheinlich echt die Frage, nimmst du da Ferner mit oder Jastremski? Ne, wenn du sagst, ja, ich möchte im Sturm vielleicht auch reagieren können, dass ich dann noch mit zwei Stürmern spiele im Laufe des Spiels, dann vielleicht eher das. Aber ja, ist schon interessant, wie es so aussieht, wenn die Breite des Kaders also in ihrer vollen Gänze vorliegt. Ja, und das waren die Änderungen. Also einige, inklusive mir, hatten vielleicht auch Tanaka schon in der Startelf erwartet, aber Johannessen durfte erstmal von Beginn an spielen. Tanaka kam dann später, dazu kommen wir natürlich heute noch. Auch über Sobotka konnte man nachdenken, auch der wurde aber dann im Spiel eingewechselt. Johannessen konnte drin bleiben. Ich fand ihn zwar insgesamt ganz okay, also ich fand ihn jetzt nicht, also er hat schon schwächere Spiele in den letzten Wochen gehabt, aber wenn man sich das Tor von Schalke anguckt, muss man sagen, dass Johannesson in dem Moment der direkte Gegenspieler von Karaman ist, sodass er definitiv Aktien beim Tor hat. Aber naja, dazu kommen wir dann vielleicht auch noch.
Genau, da ist er auch nicht der Einzige, der sich dann nicht optimal anstellt.
Ja, wie gesagt, dazu kommen wir dann in der zweiten Halbzeit noch. Die erste Halbzeit geht erstmal durchaus, sagen wir mal, neutralisierend los. Fortuna mit dem mittlerweile ja durchaus bekannten Matchplan, dass man jetzt ja aus einer zurückgezogenen Position agiert, den Gegner durchaus ein bisschen kommen lässt. Das heißt also kein frühes Anlaufen, wie es andere Teams, beispielsweise Fürth oder sowas, praktizieren, sondern da geht es frühestens nach so um die Mittellinie los. Also das ist natürlich jetzt nicht immer ganz genau die Mittellinie, aber ne, so.
Oder wenn Jolles zu ungeduldig wird.
Oder wenn Jollis so ungeduldig wird, das ist aber auch durchaus, zwischendurch kann man das ja auch einstreuen. Ich glaube, das ist auch durchaus im Sinne des Trainers. Sodass wir also Schalke da ein bisschen kommen ließen. Schalke ihrerseits setzte, das wurde in der Analyse dann auch nochmal sehr stark herausgearbeitet, sehr stark auf ein Mann-gegen-Mann-Defensivverhalten. Das heißt, man lief uns durchaus früher an, wenn wir denn den Ball mal hatten. Auch da nicht, sagen wir mal, in der allervordersten Linie, aber durchaus intensiver, als wir das taten. Aber das hat nichts mit Faulheit zu tun, sondern das ist halt dann in dem Moment einfach der Matchplan, wie man so schön auf Neudeutsch, auf neufußballerisch Deutsch sagt. Und daraus entwickelt sie sich ja so ein komisches Bild. Schalke versuchte durchaus vor unser Tor zu kommen, aber das kann man vielleicht schon sagen, auch Oberdorf und De Weijs schafften es, natürlich im Defensivverbund, aber wo wir jetzt ja über den Wechsel da, den gelbsperrenbedingten Wechsel von Siebert reden, schafften es also auch diese Kompaktheit, die wir vorher hatten, auch nach wie vor herzustellen. Gefühlt hatte Schalke so ein bisschen zu viel Ballbesitz in Strafraumnähe, aber man muss fairerweise sagen, so richtig was Gefährliches ist dabei nicht rumgekommen.
Ne? Nee, wir haben also das ganz, ganz sauber wegverteidigt, haben dann aber ja einfach zu hektisch agiert. Ne? Also wir hatten so viele frühe Ballverluste, sodass wir, ja, so, man hatte zwischenzeitlich ein bisschen das Gefühl, dass wir so ein bisschen eingeschnürt werden, aber natürlich mit keinen besonders relevanten Torchancen für Schalke, aber diese Grundidee, die wir hatten, zu sagen, okay, wir ziehen uns zurück und dann aus einer starken Defensive heraus gibt es ein vernünftiges Umschaltspiel, das hat halt in der ersten Halbzeit einfach nicht gut funktioniert, weil wir einfach ja an vielerlei Stellen zu hektisch waren. Wenn wir es mal gespielt haben, häufig über links, da hatten wir anscheinend Soppi als Schwachstelle ausgemacht und dann gab es von
beziehungsweise Jollis als Startspieler
oder so oder in Kombination und das hat dann auch zu ein paar gefährlichen Flanken oder auch dann zu Rückgaben und Seitenwechseln geführt, aber
genau, also gerade dieses Stilmittel, ne? Dieses Stilmittel der Seitenwechsel.
Genau, wir neutralisierten uns dann schon mit Schalke einigermaßen. Also die gefährlicheren Chancen hatte die Fortuna, aber also so brandgefährlich war da nichts.
Ja, dieses Stilmittel der Seitenwechsel, das ist ein ganz prägnantes, übrigens auch schon in den Spielen davor. Und das haben wir heute auch versucht umzusetzen. Manchmal hat es auch geklappt. Und immer dann, wenn wir das gut hingekriegt haben, also dass wir die Schalke-Abwehr durch die Seitenwechsel auseinandergezogen haben, dann hat es meistens geklappt, dass wir größtenteils durch flache Hereingaben dann auch mal so ein paar Torchancen oder zumindest Torszenen hatten. Die größte war dann diese eine Situation, ja, wo sich am Strafraum dann sogar fast, wer ist das, über den Haufen laufen, ich glaube, es sind Engelhardt und Appelkamp, die
ja, das ist beide eh so nicht so richtig an den Ball reingehen. Ne? Also so.
Ja, aber es ist so die erste richtige Torchance eigentlich des Spiels. Der Ball wird also zurückgelegt von, also die Szene, wo Jollis den zurücklegt. Beide sprechen sich nicht gut ab und dann landet er auf rechts bei Zimmermann, der dann abzieht und der wird dann noch so leicht abgefälscht und Marius Müller im Schalke-Tor, also muss den auch halten, aber macht er dann natürlich auch gut. Das war dann, also wie wir es schon sagten, also im Grunde waren die Schalker mehr um unseren Strafraum herum und diese Momente waren selten, aber wenn wir sie hatten, dann waren wir eigentlich gefährlicher und das ist auch das, was Tune hinterher sagte, dass die besseren Chancen schon eher bei uns lagen.
Ja, kurz drauf gibt es ja noch die Situation, wo Felix Klaus ja vielleicht besser draufköpft, als den Ball nochmal querzulegen, auch wieder über Jollis eingeleitet, eine schöne Flanke auf den zweiten Pfosten, wo Felix Klaus wirklich sehr frei steht. Ja,
ja, also die Seitenwechsel, ja. Ne? Also die waren es. Nur das Problem war es, was du eben angesprochen hast, häufig in diesen Umschaltmomenten, und die wollten wir ja haben, das war der Matchplan, sind wir halt zu hektisch gewesen. Und ich habe zu dir im Stadion ja auch schon gesagt, man muss nicht jeden Angriff immer als Konter spielen. Also es wäre sinnvoll gewesen, in manchen Situationen auch mal, wie man so schön sagt, den Fuß auf den Ball zu stellen und zu sagen, so, nee, das bauen wir jetzt in Ruhe auf in dieser Situation. Immer, also wir haben dann auch manchmal zu sehr das lange Hafen Treffer gesucht. Ich meine, Vermeij hat das ganz gut gemacht. Ich fand Vermeij jetzt, also ich finde, man hat ihn ein bisschen angemerkt, dass sein Selbstvertrauen wieder ein besseres ist. Ne? Also er hat ja auch 2 Torchancen in der zweiten Halbzeit und hat auch also Kopfbälle da geholt. Und wir haben ja im Gespräch mit Daniel festgestellt, dass die Schalker ja durchaus zu den kopfballstärksten Teams überhaupt gehören. Das hat er schon gut gemacht, auch die Bälle da abgelegt, aber es hat mich halt gestört, dass wir häufig, also entweder haben wir den Konter zu schnell gespielt oder wir haben das lange Hafer hinten rausgepölt den Ball und dann das Mittelfeld im Grunde überspielt, so dass es immer darum ging, kann Vermeij den Ball sinnvoll ablegen. Das hat manchmal geklappt und eben manchmal nicht.
Ja, es gab ja noch die dritte Option. Wir werden regelwidrig im Mittelfeld gestoppt, aber der Schiedsrichter hat keine Lust, gelbe Karten zu verteilen.
Also das Thema wird natürlich noch eins in der zweiten Halbzeit, aber also ich fand jetzt nicht, dass Schalke zwar insgesamt übermäßig gefoult hat, aber es ist natürlich auffällig, wenn es immer derselbe Spieler ist, und das kann man an der Stelle schon sagen, also Keke Top foult, ich glaube, insgesamt schon 3-mal in der ersten Halbzeit und ein Fortuna-Spieler und spätestens bei einem Foul an Zimmermann, wo der Ball schon weg ist und er ihm aber noch dann einen mitgibt, also als der Ball weit weg ist, ne? Ist jetzt, dann bin ich der Meinung, und das wird ja auch gepfiffen, das Foul, da kann man Keke Top dann, der ein bisschen übermotiviert schien, ne? Also Einsatz hin oder her, aber da hätte man ihn gelb geben müssen und das wäre dann natürlich in der zweiten Halbzeit noch relevant geworden, ja. So viel dazu. Aber also es entwickelt sich halt so eine Partie, in der ja, also im größten Teil neutralisiert man sich. Wir waren eigentlich auch überrascht hinterher, um festzustellen, dass Fortuna doch leicht mehr Ball besitzt hatte, weil es fühlte sich nicht so an. Es fühlte sich so an, dass wenn wir den Ball haben, es immer sehr schnell ging und aber auch der Ball sehr schnell wieder weg war. Und ja, es war so ein bisschen ähnlich wie bei Osnabrück. Schalke, so richtig viel wussten sie mit dem Ball dann nicht anzufangen. Also klar gab es da mal einen versuchten Torschuss und so, aber meistens sind die Schüsse eher harmlos vorbeigegangen. Übrigens auch von Jollis nochmal, der hat auch nochmal so einen Weitschuss, den er mit links macht in der ersten Halbzeit, der aber auch relativ leicht am Tor vorbeigeht. Ja, in diesen Situationen, also da hat mir das zentrale Mittelfeld nicht so viel gefallen, natürlich auch mit dem Hinweis, dass die halt häufig überspielt wurden, aber Johannessen hat manchmal die Bälle zu emsig schnell gespielt, Engelhardt war heute im Offensivspiel nicht so der Faktor. Und auch Appelkamp in der ersten Halbzeit fand ich ihn nicht so gut. Der hat erst in der zweiten Halbzeit dann deutlich stärker gespielt. Mit vor allem mit Tanaka auf dem Feld haben die beiden da echt ganz krass rumkombiniert vorne. Das hat dann nicht so gut funktioniert. Ne? Jollis wurde gesucht, war aber auch klar, wurde immer gedoppelt, auch von den Defensivspielern der Schalkern. Klaus hat es auch nicht so schlecht gemacht, hat sie auch 2-3 Mal durchgesetzt und es kam auch nicht, also Zimmermann war noch ein bisschen offensiv aktiv, der war generell, wie ich fand, gestern sehr aktive Leistung von Zimmermann. Ich fand Ioa ein bisschen zurückhaltend, also gerade im Offensivspiel, er hat einen Moment mal in der zweiten Halbzeit, aber ansonsten war Ioa im Offensivspiel nicht sehr präsent.
Ja, das stimmt.
Gestern, also selten mal durchgezogen bis an die Grundlinie und dann irgendwie reingeflankt oder sowas, ne? Das war von ihm kaum zu sehen.
Ja, Klaus kriegt ja noch gegen Ende der ersten Halbzeit seine gelbe Karte, da wo er Kabadayi umsetzt, das ist auch durchaus legitim, da eine gelbe Karte zu geben. Konnten wir nachvollziehen, konnten wir nachvollziehen, ob es die fünfte ist? Der Kicker schreibt es hier nicht.
Ach so,
ist das okay?
Ja.
Also normalerweise schreibt der Kicker das ja rein.
Das bestätigt.
Damit fehlt ihr im nächsten Spiel oder sowas, aber steht hier nicht, na gut.
Aber das hatte ich schon im Stadion verifiziert. Also,
ich hatte gedacht, das hättest du nur in deinem Kopf verifiziert und nicht anhand, sag mal, 2-Quellen-Prinzip.
Sowohl als auch. Sehr gut. Also erste Quelle mein Kopf, zweite Quelle die Kartenstatistik von Felix Klaus.
Gut.
Es war sehr einfach zu
prüfen. Also Felix Klaus fehlt uns im nächsten Spiel, das werden wir dann gegen Ende in der Gegnervorschau beziehungsweise in der Abschlussfazit hier bestimmt nochmal thematisieren.
Ja, so geht's mit 0-0 in die Pause in einer ausgeglichenen, in der ersten Halbzeit nicht hochklassigen Partie. Da fand ich, war halt so ein Neutralisationskampf, ne? Und mit leichten Vorteilen auf unserer Seite, eben weil wir diese besseren Torchancen hatten. Es war dann auch, glaube ich, läuferisch, passquotenmäßig war Schalke ein bisschen besser, was aber auch daran lag, dass unsere Pässe eben häufig schnell und gefährlich, also eher Risikopässe waren, während Schalke doch eher so die Pässe zum Nebenmann suchte, aber dadurch eben uns nicht so sehr gefährden konnte, defensiv. Ja,
das ist richtig. Gefährlich wurde es dann in der Pyro-Ecke.
Oha, oha, oha.
Andis Pyro-Ecke.
Andis Pyro-Ecke, die Pyro-Ecke für die ganze Familie. Heute auf Schalke, beziehungsweise Gäste.
Für Omi, Opi.
Alle, jeder darf hier Pyro zünden, wie er möchte. Ja. Genau, auf Schalke, nicht heute, sondern gestern. Einmal die kurze Info, die Schalke hatten ein Plakat. Es gab wohl die Veröffentlichung von roundabout 60 Fotos von Schalke-Fans, die an irgendeiner Stelle sich wohl nicht ganz gesetzeskonform verhalten haben sollen. Ich weiß nicht, wo es da genau gescheppert hat, gegen wen und wann.
Wie bitte?
Ja, ja, das soll es geben, auch auf Schalke, aha, auch beim Familienverein, oha, Schalke 04.
Also ich schüttel meine dann, Hand am Handgelenk, also und sage, oha, ich hab grad dein Haupthaar
schüttelst du.
Nein.
Ja, und
das ist ja unter den Kopfhörern.
Und die Polizei hat wohl diese Bilder zur Öffentlichkeitsfahndung freigegeben und die Bild, ne, das ist ja passend, dann hat eben jene.
Das, du meinst das Presseorgan der deutschen Polizei?
Genau, der deutschen Polizei, Gewerkschaft und Polizei hat dann diese Bilder entsprechend veröffentlicht und.
ja, sehr, sehr gut.
Die.
Denn Datenschutz ist eine Option und nicht.
Ja, da würde sicherlich richterliche Beschlüsse zugegeben haben. Auf dem Spruchband stand irgendwas von toten Gräbern und so weiter und so fort. Also, das einmal der Vollständigkeit halber. Und ansonsten hat die Fortuna-Fanszene natürlich den Gästeblock ausverkauft. Da hatten wir eben schon drüber gesprochen, dass es 6.000 Düsseldorfer waren. Das schöne Banner Rot und Weiß auf ewig unbesiegbar hing über dem Gästeblock, also beziehungsweise auf der Balustrade zwischen Gäste-Sitzplätzen oben und Gäste-Stehplätzen unten.
Stimmt ja auch zurzeit.
Genau. Was ich wirklich scheiße finde auf Schalke im Gästeblock ist ja dieses eingekesselt sein in Plexiglas. Na, also das ist wirklich total bescheuert.
Die Stehplatzbereich.
Der Stehplatzbereich, genau, der Stehplatzbereich, der quasi in den Unterrang-Sitzplatzbereich irgendwie eingelassen ist. Ja, und dann hast du da diese Plexiglasscheiben. Es gibt also keine Zäune, an denen man irgendwie Fahnen aufhängen kann, was dann dazu führt, dass die aktive Szene ihre Fahnen ja am Plexiglas festklebt, was wiederum dazu führt, dass, glaube ich, einfach die Hälfte des Blocks überhaupt gar nichts sehen kann. Also ich weiß jetzt nicht, falls jemand in diesem Gästeblock stand und vielleicht ein bisschen weiter unten, ich kann mir nicht vorstellen, dass man da einen akzeptablen Blick aufs Spielfeld hat, oder? Also da ist, also unabhängig von diesen ganzen Fahnen, aber die Diskussion wollen wir jetzt gar nicht hier nochmal aufmachen. Aber, also ich meine die Schwenkfahne, ne?
Wie läuft eigentlich die Petition?
Ja, wie läuft die Petition mit den Fahnen? Das liefere ich nächste Woche nach.
Ja.
Aber also diese geklebten Blockfahnen da unten drin, die waren auf jeden Fall so hoch geklebt, dass wenn ich mich da hintergestellt hätte, hätte ich nicht oben drüber gucken können. Also,
und dazu muss man sagen, der Andi ist 2,30 Meter.
Das ist korrekt.
Hat ja nur seine Basketballkarriere beenden müssen, weil er so kurzsichtig ist.
weil ich sehr, sehr kleine Hände habe.
und auch das, ja. Genau. Ist ja so ein Art Goofy-Typ. Ja, Goofy und T-Rex-Typ, ja, muss man
also
sagen.
Würde man also Basketball mit Tischtennisbällen spielen, da käme ich zurecht. Aber mit Basketballen geht es gar nicht. Ja. Nee, aber jetzt mal im Ernst. Also, das ist natürlich. Da kann ja unsere Szene nichts für, die müssen ja schon irgendwo ihre Fahnen aufhängen, aber das ist ja so scheiße geregelt, also wirklich einer der beschissensten Gästeblöcke ever, ne? Also nehmen wir mal noch die Allianz Arena und den Gästeblock im Weserstadion, im Wohninvest Weserstadion, nehmen wir noch dazu, also ansonsten Schalke wirklich was für ein Arschloch-Gästeblock. Muss man mal ganz ehrlich sagen. Ja, das kann ich mich immer wieder wirklich drüber aufregen, wenn ich auch, also jedes Mal, wenn ich irgendwie einen Schalke-Spiel auch im Fernsehen
gucke. Jetzt müssen wir explicit Lyrics hier einstellen.
Jedes Mal, wenn ich auch Schalke im Fernsehen gucke und ich sehe diesen Gästeblock, denke ich mir, ey, was für ein Müll, wirklich. Also, wie wenig muss man seine Gäste willkommen heißen, um so einen Gästeblock zu bauen? Naja, die Fortuna hat auf jeden Fall hinter diesen.
Also was für eine Diskrepanz aber auch, ne? Wir haben ja eben darüber gesprochen, dass es bei den Sitzplätzen so praktisch gar keine Trennung gibt. Und den Stehplatzbereich machst du zum Hochsicherheitstrakt. Was ist denn das für ein Konzept?
Ja, vor allem, selbst wenn da keine Zaunfahnen hängen würden, Plexiglas neigt ja dazu, durchaus blind zu werden. Ne? Also selbst wenn da nichts hinge,
ist ja auch
könntest
so, ne?
du nichts also sehen.
Das sieht nicht mehr frisch aus da. Also.
Ja. Also die Fortuna-Fans haben aber hinter dieser Abzäunung ordentlich Rabatz gemacht. Es gab ein paar rote Pyrofackeln, es gab ein paar weiße Blinker, besonders viel Rauch gab es nicht, wobei lustigerweise 2-3 Reihen vor uns vorne links,
ne?
so ein kleiner Rauchtopf irgendwie auf einmal gezündet wurde und alle sich so ein bisschen irritiert. Also ich weiß gar nicht.
Oder da saß ein Typ doch direkt drüber und hat einfach ganz normal nach vorne geguckt. Es sei nichts. So nach dem Motto, ja, das bin ich. Bei mir raucht's aus der Hose.
Das war irgendwie ein bisschen komisch. Da zog dann auf einmal so, aber auch jetzt nicht so ultra viel, sondern so ein bisschen roter Rauch kam dann irgendwie aus der Ecke raus. Keine Ahnung, was da passiert ist.
Ja, naja, Papst wurde gewählt oder so. Nee, ist weißer Rauch, na, ist egal.
Ja.
Aber insgesamt fand ich also schon eine gute Stimmung bei Fortuna. Wir haben ja auch dann da immer so die klassischen Lieder, die ja gut laufen, jetzt auch die einzig wahren Farben und sowas. Haben uns einmal so ein bisschen beschwert, dass in der zweiten Halbzeit dann auch so ein paar Lieder gesungen wurden. Das merkt man dann immer, wenn kaum jemand mitsingt, wo die Leute halt nicht gut kennen und die Texte dann auch nicht kennen. Und ich weiß nicht, ob man sowas dann immer so lange durchziehen muss oder ob man dann vielleicht dann nicht eher zu was Populärerem übergeht, damit man da so gegenhält. Ich fand jetzt, also insgesamt ist die Stimmung auf Schalke einfach durch die Masse an Leuten ist da halt immer schon Stadionatmosphäre. Ich fand jetzt den Heimsupport von Schalke aber auch jetzt nicht unendlich krass. So richtig krass aufgefallen ist Stadion eigentlich nur nach dem
1-0. Genau, richtig. Das wollte ich nämlich gerade sagen. Schalke war in der ersten Halbzeit okay, was den Support anging. Und dann war irgendwie zu Beginn der zweiten Halbzeit war bis zu dem Tor echt so ein bisschen ja sing when you're winning, ne? Also da wurden auch nicht die Fahnen geschwenkt. Also hatten sie mal wieder Lust, die Stimmung zu boykottieren. Also
da ist die Petition schon durch.
Ja, die Schalke
haben das jetzt per Gerichtsbeschluss. per Gerichtsbeschluss wurde jetzt das Schwenken von Fahnen.
Ja, und als dann das 1-0 dann fiel, dann waren sie auf einmal alle wieder da. Ja, schwierig. Also.
Aber also wir wollen ja nicht zu sehr ablästern. Ich glaube, jedem Fußballfan macht es Spaß, so ein Spiel vor 60.000 auf Schalke zu gucken. Da kocht es schon, so ist das nicht. Ne? Und das Stadion peitscht die Mannschaft da schon nach vorne. Also ich will damit nämlich auch sagen, es ist jetzt auch nicht so leicht, als Gegner da mal eben anzutreten.
Du ist nicht Hoffenheim, muss man ja schon mal ganz klar sagen.
Ne? Nee, es ist auch nicht Leverkusen. Es ist da kommt schon was anderes an Wucht, aber man hat das Gefühl, das Schalke Publikum ist diese Saison, also die waren ja zufrieden mit ihrer Leistung. Schalke hat ja jetzt auch ordentlich gespielt, aber das Publikum ist natürlich aktuell nicht euphorisch auf Schalke, das muss man dann auch ganz klar sagen, was wahrscheinlich der Situation auch geschuldet ist. Man war aber im Gegenzug jetzt auch nicht beleidigt oder sauer auf die Mannschaft, das Verhältnis hat sich da eindeutig wohl wieder gebessert jetzt im Vergleich zum Hinspiel zum Beispiel, ne?
Ja, richtig. Aber wie gesagt, es war dann nach dem 1-0 kam dann das Stadion und ich sag mal, besonders laut waren sie dann so gegen absolutem Ende des Spiels.
Ja, da müssen wir gleich mal reden, was da so los war.
Ja, okay, also für mich eine 3,9 von 5 Pyrofackeln gestern.
3,9?
Ja, weiß ich nicht, 3,5. 3,5 von 5 Pyrofackeln.
Okay.
Ja.
Gut, ja, dann schauen wir doch mal, woran es in der zweiten Halbzeit gelegen hat.
Woran hattet ihr liegen? Die zweite Halbzeit.
Die geht personell erstmal genauso weiter wie die erste Halbzeit. Und es kommt sofort zu einer Ecke. und der ersten Torchance von Vermey, wo er einen Kopfball leider zu zentral auf Müller positioniert, sodass der keine Probleme hat, den zu fangen. Wenn er den besser in die Ecke bringt, der ist er echt frei bei dem Kopfball.
Ja, das ist, da kann er wirklich Wucht, also den bringt er auch druckvoll drauf, aber leider wirklich einfach zu zentral. Das hätte gut und gerne das 1-0 sein dürfen.
Genau, und jetzt sehe ich übrigens auch, dass das Foul von Keke Top, was ich meinte an Zimmermann, das war in der 52. Minute. Spätestens da hätte er eben aus meiner Sicht gelb sehen sollen. Ja, und dann kommt Schalke und, also sie haben es auch übrigens im Fernsehen gesagt und im Nachhinein muss man sagen, ist das wirklich so, mit der ersten richtigen Torchance zum 1-0. Ne? Also,
ja, richtig.
Denn jetzt, also erstmal geht das Spiel eigentlich so weiter, aber dann gibt es eben diesen Einwurf und das ist eigentlich eine ganz interessante Szene, weil da Engelhardt in so einem Laufduell ist und so ein Mega-Tackling ansetzt und den Ball dem Keke Top noch so vom Fuß stibitzt, der dann auch danach, obwohl er wirklich ganz klar sauber vom Ball getrennt wird, also mir hat der übermotivierte Einsatz und ein bisschen die Theatralik vom doch sehr hochgelobten Spieler von Daniel da nicht so zugesagt, muss ich sagen.
Ich habe ihm da gestern Abend auch schon was zugeschrieben.
War ein faires Tackling, ein richtig gutes. Ja. Und ja, dann liegt er da am Boden, als sei er da umgesetzt worden. Und ehrlicherweise war das nichts. Und ja, aber Schalke nutzt diesen Einwurf, wirft den Ball in die Mitte, wo Karaman ihn bekommt. Der zieht dann wirklich so auf die zentrale Position und dabei pennt halt Johannesson ein bisschen, sodass er halt nicht hinterher geht. Und sein Schuss geht halt ja zwischen De Weijs und Oberdorf ja dann aufs Tor hinein.
Ja, für mich aber auch tatsächlich ein Punkt, dass Oberdorf gegen, also der Ball geht ja nicht sofort zu Karaman, sondern der geht ja erst zu Terodde. Mhm. Und Terodde steht halt mit dem Rücken zum Tor bei Oberdorf und Oberdorf hatte auch in der ersten Halbzeit schon immer mal wieder Probleme, diese Art und Weise, wie Terodde in solche Zweikämpfe geht, was er natürlich sehr, sehr gut macht, das muss man auch sagen, aber die Verteidigung dieser Bälle hat Oberdorf auch in der ersten Halbzeit schon ein bisschen vor Probleme gestellt.
Ich fand allerdings, De Weijs hat da in einer Szene in der ersten Halbzeit den größten Fehler gemacht, als er einmal so eine Flanke unterläuft und Keke Top dann also ihn erst sozusagen, er drückt Keke Top zu weit nach vorne, dann prallt der Ball so weit runter, dass De Weijs ihn nur noch so mit der Hacke, also er wird jetzt nicht in irgendwelchen Highlights auftauchen, weil Keke Top dann gestoppt werden kann. Aber das war ein krasser Fehler von De Weijs und ich fand, Oberdorf hat es in den meisten Szenen, also ich gebe dir recht, ne, so ganz ideal ist es von ihm da auch nicht in dieser Situation, hat das also in den meisten Szenen aber echt gut gemacht. Also es gab da diese eine Situation in der zweiten Halbzeit, wo sie ihn total in die Mangel nehmen, Terodde und noch ein Mitspieler und Oberdorf da aber, also er kriegt dann auch den Freistoß irgendwann, aber der verliert den Ball in der Situation nicht und pölt den trotzdem raus, obwohl er da wirklich massiv von zwei Seiten behackt wird. Ja, also auf jeden Fall, dieser Ball kommt dann da durch und mir hatte dann, oder haben dann auch Leute, ich glaube der Michael, liebe Grüße, geschrieben, da sieht Kastenmeier nicht gut aus. Da möchte ich sagen, dem war die Sicht verdeckt, da bin ich mir sehr sicher.
Ja, der Ball geht da durch drei Mann durch.
Genau, der geht durch drei Mann durch und auch zwischen den beiden Innenverteidigern, die sehr nah stehen. Und Kastenmeier steht mehr in der Mitte, weil er natürlich auch damit rechnen muss, dass Karaman vielleicht auf die lange Ecke schlänzt. Ja. Ne? Und so sieht er ihn zu spät und kann dann da nichts machen. Aus meiner Sicht Kastenmeier ohne Schuld an diesem Gegentor. War auch ein guter Schuss, Volley dann von Karaman, weil der Ball halt vom Einwurf noch auftitschte. Ne? Also da war echt wenig. Ich glaube nur Terodde hat ihn kurz weitergeleitet.
Ja.
Aber ne, sodass er ihn einfach nehmen konnte. Ja, und dann steht's 1-0. Also Schalke hat das schon ordentlich gemacht in der ersten Halbzeit. Ob ein Führungstreffer zu diesem Zeitpunkt verdient gewesen ist, ja, darüber kann man, ist halt auch müßig drüber zu diskutieren, aber war schon ein bisschen aus dem Nichts.
Ja, aber es war dann ja so ein bisschen der Dosenöffner. Die Fortuna musste dann jetzt was tun. Und
tatsächlich unmittelbar. Und also das war wirklich wie ein Schalter wurde betätigt und auf einmal hat Fortuna den Druck wirklich erhöht. Eine sehr entscheidende Komponente spielte dann auch der darauffolgende Wechsel. Dann kam nämlich in der 63. Minute Ao Tanaka für Johannesson und dann wurde es echt ein anderes Spiel.
Ja, ist Wahnsinn, was manchmal wirklich so die Einwechslung eines Spielers mit so einer Spieldynamik macht, ne? Also,
ja.
wirklich, ja, unglaublich.
Es dauert ja dann auch nicht lange. In der Zwischenzeit wird er, also er braucht ein paar Minuten, um reinzukommen, Tanaka. Er wird einmal aber auch schon taktisches Foul von Karaman gehalten, der dafür gelb sieht. Er sollte das später nochmal tun, ne? Und ja, dann kann man halt die Frage stellen, wieso ist das eine gelb und das andere nicht? Ja, aber dann kommt es eben in der 67. Minute zu eine Ecke, die entsteht nämlich aus der zweiten Torchance von Vermey. Das ist ein Einwurf von Zimmermann und Vermey, ja, nimmt den, also so quasi in, als so eine Art Fallrückzieher, also nicht in der Luft stehend, sondern eher so rückwärts fallend, bringt er den auf die kurze Ecke und Müller, der so ein bisschen auf die Flanke spekuliert hatte und den weiten Einwurf, muss quasi zurück in seine kurze Ecke ja dann so sprinten und die rausboxen. Ich glaube, das ist auch in den Highlights zu sehen. Das war ziemlich cool gemacht von Vermey, muss ich sagen.
Er hat ein Tor verdient gehabt.
Ja, aber die Ecke bringt ja dann das Tor.
Ja, mit einem lustigen Kopfball.
Ja, also die Ecke von Appelkamp, wie immer, ne, wirklich, genau. Appelkamp, mit Appelkamp haben die Standards bei Fortuna eine andere Qualität, das ist einfach so, ist mit Abstand unser bester Standardschütze und dann schafft es ja, Deweis den Ball, ja, köpft ihn an den Innenpfosten, kann man, glaube ich, schön im Fernsehen sehen und dann tänzelt er so auf der Torlinie entlang und Ao Tanaka nickt ihn über die Linie, dahinter hätte, glaube ich, auch noch irgendwer gestanden, Zimmermann oder so.
Ja, aber das Schöne finde ich, dass Tanaka den so auf Kniehöhe
köpft. Auf Kniehöhe.
Er köpft ihn so irgendwie im Fallen gerade noch so rein. Das
genau.
Sieht etwas kurios aus.
Wird dann alles auch noch geprüft, nicht auf, also abseits war es nicht natürlich und ob da vielleicht in der Mitte alles sauber gelaufen ist, aber das ist es auch aus meiner Sicht, war ein reguläres Tor. Und dann steht es 1-1 und das ist auf jeden Fall mal verdient. Also das, es gibt glaube ich sogar noch den Videoassistenten, der alles prüft, aber das macht er und ja, dann ist das soweit durch. Und jetzt beginnt eigentlich die beste Phase der Fortuna in dieser Partie, weil wir jetzt wirklich das Zepter in diesem Spiel auch übernehmen. Ne? Und ja, da sind es dann vor allem Tanaka und Appelkamp, finde ich, die da so im Zusammenspiel den Unterschied machen. Und das haben wir immer mal wieder auch in der Hinserie gefordert, dass die beiden einfach viel mehr eigentlich zusammen auf dem Platz stehen müssen. Ne? Weil die halt so ein schönes spielerisches Verständnis haben. Es gibt dann diesen Superschuss von Jolles, den auch einfach Müller sensationell aus der flachen Ecke rauskratzt. Ne? Ja. Der hätte genau gepasst. Das ist eine tolle Szene. Es gibt einmal die Situation, wo Tanaka so...
Weiterleitung von Fermi ist auch super.
Genau, und ich glaube, da dringt er dann so in den Strafraum.
Das ist dann die gute Szene von Ioa.
Ist das Ioa? Ja, also nein, mit der Hacke.
Ja. Also die Hacke ist Fermi auf die Außenbahn zu Ioa. Ja. Und das ist sein einer guter Vorstoß. Der aber leider dann, sagen wir mal, Schuss auf den langen Pfosten, der aber auch von Müller dann gehalten wird.
Genau. Ich bezog mich aber auf die Szene, in der Tanaka auch noch in den Strafraum auf der rechten Seite eindringt, dann flach in die Mitte legt und dann aber ein Schalker gerade noch vor Appelkamp den Ball zur Ecke klären kann. Also da kommen dann auch, also wenn man das auch so sich anguckt, wenn wir jetzt mal von der Schlussphase ansehen, aber also Fortuna hatte nicht nur die besseren Chancen, sie hatte auch aus meiner Sicht mehr. Aber wie gesagt, es war jetzt nie so ein Spiel, wo wir Schalke so unfassbar eingeschnürt haben. Aber in der zweiten Halbzeit, auch gerade nach dem Tor, kam von Schalke offensiv einfach lange Zeit gar nichts mehr. Ne? Ja, das muss man so sagen. Und ja, dann wechseln mit Schalke halt in der 75. Odraogo kommt für Terodo. Das sollte auf jeden Fall nochmal was bewirken. Denn Odraogo, über den haben wir auch letzte Woche gesprochen, ne? Riesentalent. 17-jähriger Junge, der jetzt diese Saison das erste Mal von sich hören lässt und ja, sehr schnell, sehr dynamisch, schwer zu stoppen. Da gab es dann auch eine Szene, wo er gefährlich auf den Strafraum zuläuft, wo er ihn wirklich mit vereinten Kräften lange Zeit, also sowohl Tanaka als auch Appelkamp ihn kaum gestoppt bekommen und ich glaube, dann braucht es erst am Ende Oberdorf, der ihm dann den Ball abnehmen kann. Sodass dann Thun dann auch reagiert in der 80. Minute, bringt Sobotka für Klaus, Kwasi für De Weis und Mustafa für Vermey. Und bei Kwasi für De Weis hatte ich schon während des Spiels gesagt, ja, gut möglich, dass er das wegen der Geschwindigkeit von Odraogo macht und genau das hat Thun auf der Pressekonferenz dann auch noch bestätigt.
Ja, und weil er halt weiter als einen Linksfuß halt drauf haben wollte, um die Spieleröffnung, ne, oder die Passeröffnung aus der Innenverteidigung halt über links dann ja, so weiter beibehalten wollte. Das war, glaube ich, der zweite Grund, warum er dann nicht Hoffmann eingewechselt hat zum Beispiel.
Mustafa kommt für Vermey. Kann man da machen. Wie gesagt, ich fand Vermey nicht schlecht in der Partie, aber vielleicht war die Idee so, so Kaminski und so, die werden wir so in der Luft vielleicht nicht immer überwinden. Wir versuchen es jetzt mal spielerisch auf dem Boden. So richtig Szenen hatte Mustafa dann nicht. Er hat einmal gefoult, aber im Prinzip war es dann zumindest dieser Teil dann noch. Dann sieht nämlich Keke Top auch in der 81. die gelbe Karte wegen Haltens gegen Tanaka.
Ja.
Und ich finde, also das hätte eigentlich gelb-rot sein müssen, weil er aus meiner Sicht schon lange vorher die gelbe Karte hätte sehen müssen. Also hätte es sein müssen, man kann natürlich dann sagen, vielleicht wäre er dann ausgewechselt worden, eben weil
er... Würde er dann auch.
Wird er dann auch, weil er eben aus meiner Sicht da auch gefährdet war, dazu dann eben auch noch, also Karaman hat auch noch mal eine Szene, ich weiß nicht genau, wann es war, wo er auch noch mal so taktischen Konter verhindert. Also Schalke hat in der Situation wirklich Glück gehabt, dass beide Spieler noch auf dem Feld waren, aus meiner Sicht. Und dann gibt es halt noch ein Foul an Jolles im Strafraum, kurz vor Schluss. Das, also bei Sky haben sie es 50-50 genannt, da würde ich mich anschließen. Also Tune hat auch gesagt, auch mit Blick natürlich auf die Szene in der Nachspielzeit, nicht jeder Kontakt im Strafraum ist ein Foul. Aber ganz ehrlich, also es ist mehr Kontakt da als von Kwashi und Odraogo in der Nachspielzeit. Also das wäre eher sogar vielleicht noch ein Elfer gewesen als der andere. Aber ich gebe Tune recht, man muss ihn nicht zwingend geben. Es wäre aber wirklich lächerlich gewesen, den nicht zu geben und dann in der Nachspielzeit aber den ausführen zu lassen. Sodass es nur fair war, dann auch da zu sagen, das war nicht genug für einen Elfer. Kann man bei dieser Szene auch. Aber es gibt dann riesige Aufregung. Sowohl Karel Gerards als auch Christian Weber sehen dann auch die gelbe Karte in dieser Aufregung um all diese Szenen herum. Tja, und dann kommen wir schon eigentlich zur Schlussphase, denn also so mit der 90. Minute ist so diese starke Phase der Fortuna vorbei, vielleicht insgesamt mit diesen Wechseln. Ich möchte übrigens sagen, ich fand Sobotka diesmal nicht so stark. Der hat zwar ein paar Zweikämpfe gewonnen, aber der hat echt viele Fehlpässe gespielt. Auch jetzt, wo ich das Spiel nochmal gesehen habe.
Ja gut, mir ist jetzt so nicht aufgefallen, aber klar.
Ja, also anders als jetzt letzte Woche, wo Sobotkas Einwechslung echt ein Faktor war, war das heute jetzt so nicht der Fall. Und ich fand auch Engelhardt, wenn wir dann wirklich so ein bisschen abschließen, also dass auch die Spielerbewertung, also auch Engelhardt fand ich jetzt nicht so passsicher und zweikampfstark wie sonst. Also wir reden jetzt nicht über eine Katastrophenleistung oder schwache Leistung oder so, aber das war jetzt eher nur so durchschnittlich, auch für seine Verhältnisse. Gilt auch für Jollis, wobei Jollis schon der Spieler in der Offensive ist, über den vieles läuft, ne? Und er hatte auch seine Torchancen oder leitet dann immer Torchancen mit ein. Also das ist sicherlich auch Teil der Wahrheit und Teil des Ganzen. Ja, und dann kommt die Schlussphase und da wird Schalke noch mal ein bisschen aktiv. Da hat Schalke eigentlich, ja, man möchte sagen, ihre beste Torchance des Spiels, wo Seguin auf der rechten Seite, ja, Ioa doch das ein oder andere Mal ein bisschen alt aussehen lässt. Und dann kommt der Ball auch in die Mitte und Odraogo köpft den Ball ja wirklich so knapp am Tor vorbei.
Ja, im Stadion habe ich ihn drin gesehen. Also das war wirklich, also dass da das Netz nicht gezappelt hat, da war ich sehr erleichtert.
Kastenmeier guckt ihn raus und Kwashi steht da auch einfach nicht gut. Kwashi nach seiner Einwechslung, ja, hat mir nicht so gut gefallen. Also er hatte mit Odraogo schon echt seine Probleme, muss man sagen. Also und nach der Szene bringt Tune dann auch noch Gavory für Ioa, weil er wahrscheinlich auch sagte, so, nee, da müssen wir jetzt hinten zumachen. Und ja, dann gibt's aber wirklich noch in der 95. Minute so die ganz gefährliche Szene. Da gibt's noch mal eine Flanke in den Strafraum und Freund und Feind segeln an der Flanke vorbei. Unter anderem auch Odraogo, der beim Absprung so leicht am Arm nicht mal gezogen, sondern nur so mit der Hand berührt zurückgehalten wird. Und er fällt dann doch sehr theatralisch hin, möchte halt unbedingt den Elfmeter und feiert dann auch den Elfmeterpfiff.
Ja, ekelhaft.
Übrigens genau wie Marius Müller, aber naja, Karma's a bitch, das weiß man. Man vergisst ja dann gerne, dass es ja einen Videobeweis gibt. Und ja, die gelb-rote Karte für Kwashi, der kurz zuvor nämlich auch mal gelb nach einem richtig ordentlichen Foul.
Aber gute Grätsche, ja.
An Van der Sloot. Ah ja, Van der Sloot war auch derjenige, der Jollis im Strafraum umgesenzt hatte.
Aha.
Der hatte schon gelb und dann wäre das gelb-rot gewesen, aber der VAR greift ein und in dem Fall hilft er uns ja, wie schon letzte Woche beim Handelfmeter gegen Fürth. Aber dieses Mal noch eindeutiger und klarer, also nochmal, Thune meinte es genau richtig, nicht jeder Kontakt ist ein Foul und das reicht einfach nicht dafür, Elfmeter zu geben und damit auch so ein Spiel zu entscheiden.
Hey, du musst ja einfach gucken, ist das ursächlich dafür, dass dieser Spieler jetzt da zu Fall kommt oder nicht mehr an den Ball kommt? Und das ist es halt einfach nicht.
Nee, also er wäre auch so nicht an den Ball gekommen.
Genau, es gibt eine Berührung. Punkt. So. Und ja, ich habe mich gestern Abend noch etwas mehr darüber echauffiert, wie man als Spieler dann da sowas draus machen kann und sich entsprechend dafür abfeiern kann und ja, yeah, und also. Ja, ich finde es trotzdem nicht okay. Also ich möchte jetzt hier nicht das Wort, ich möchte nicht das Wort Schwalbenkönig oder die schlimmste Schwalbe seit Timo Werner oder Andi Möller.
Nein, das ist auch ehrlicherweise Quatsch, es ist auch keine Schwalbe.
Nee, aber
du spürst halt die Berührung und natürlich.
Aber es ist halt auch einfach gar kein Foul. Und, so, also.
Ja, aber ich sag mal, Jollis hätte es genauso gemacht. Der wäre auch dahin geflogen, hätte auch darum gesessen und sich beschwert und gesagt, ja, hör mal, das war doch Elfmeter. Das ist doch ganz normal. Also, das fand ich jetzt, also ich gebe dir recht, bei der Feierei hinterher, sowas muss man nicht machen, sollte man auch nicht, wenn es einen Videobeweis gibt. Aber ansonsten, dass du da aus der Szene dann nicht sagst, nein, da war gar nichts, wo du halt vielleicht noch einen Elfmeter zum Sieg in der Nachspielzeit kriegen kannst, das, sage ich mal, 99% der Profis hätten das genauso gemacht.
Naja, Harm Osmers tut das Einzige, was in dieser Situation sinnvoll ist. Er geht nach außen an die Außenlinie und wird dort auch von vielen Spielern hinbegleitet.
Ja, das ist ja immer so. Also ja. Ist schön auf den Fernsehbildern, wie Engelhardt da neben ihm steht und dann auch als er das Videobeweissymbol in die Luft macht, noch entsetzt ist, so nach dem Motto, oh nein, jetzt gibt er ihn doch. Und dann aber, als er sagt, nein, nein, jubelt nämlich Engelhardt. So, yes. Und man sieht auch Thune jubeln draußen. Thune hat wirklich gejubelt, dass er nicht gegeben wurde. Er hat es hinterher damit erklärt auf Sky, dass er halt ja ganz zu Recht anmerkt, er hat es halt unfair gefunden, dass die an sich auch gerade gute Leistung in der zweiten Halbzeit der Fortuna dann ungerechtfertigt so bestraft worden wäre. Also natürlich hatte, glaube ich, Geretz das sehr einzigartige Urteil, dass Schalke den Sieg verdient gehabt hätte in dieser Partie. Ja, wenn man sich die Statistik anguckt, Laufleistungen bei 115 Kilometern von beiden Teams in etwa gleich, Torschüsse in etwa gleich, Passquote bei uns besser, mehr Ballbesitz bei uns. Und auch Zweikampfquote. Auch X-Goals sind bei uns besser, 1,82 zu 1,1. Ne? Also ja. das ist schon in Ordnung, dass das Spiel unentschieden ausgegangen ist. Fortunas Leistung aus meiner Sicht vollkommen okay. Man muss nicht in so einer Partie jetzt Harakiri spielen und auf einmal sagen, nein, das muss auf Biegen und Brechen noch gewonnen werden. Jeder Punkt ist wichtig. Auch so ein Punkt kann am Ende noch den Ausschlag geben, je nachdem, was in den letzten Spielen passiert. Ich fand halt, wie gesagt, was wir dir an Kritik in der ersten Halbzeit so ein bisschen gesagt haben, das fand ich nicht okay, wie wir es gespielt haben. Ich fand den Matchplan aber vollkommen richtig, wie wir es angegangen sind. Und in der zweiten Halbzeit haben wir es dann auch dominanter ja übernommen. Wenn wir da ein bisschen effizienter bei unseren Torchancen gewesen wären, dann hätten wir vielleicht auch noch ein zweites Tor machen können, ist aber nicht passiert. Aber Leute, da muss man jetzt auch mal die Kirche im Dorf lassen, dass wir jetzt mal nicht den 7. Sieg in Folge geholt haben, ist jetzt nicht ein komplettes Versagen der Mannschaft oder der Verantwortlichen. Ein Punkt auf Schalke ist vollkommen in Ordnung, auch nach dem Spielverlauf, also nach einem unglücklichen Rückstand. Man ist wiedergekommen, man hat den Ausgleich geschafft und man war dann auch in der Phase die bessere Mannschaft. Klar, hinten raus hat man Glück gehabt, dass da nicht noch irgendwie eine Schiedsrichterentscheidung gegen einen gelaufen wäre, aber im Großen und Ganzen war das okay als Leistung, weder brillant noch miserabel, eben unentschieden, wie das so ist. Und was das tabellarisch bedeutet, das wissen wir erst am Ende der Saison. Das wissen wir jetzt einfach nicht, außer dass wir, also dass nächstes Wochenende theoretisch St. Pauli aufsteigen kann mit einem Sieg gegen den HSV, was gleichbedeutend bei einem Sieg von uns mit dem Sichern des Relegationsplatzes wäre. Und was das Thema Kiel betrifft, da kommt es drauf an, was Kiel in Wien-Wiesbaden macht nächstes Wochenende und natürlich, dass wir gegen Nürnberg gewinnen. Aber selbst wenn das nicht passiert und der Abstand jetzt von 5 Punkten gleich bleibt, dann haben wir unser Finale am 33. Spieltag. Und wenn wir in Kiel gewinnen, dann wären wir auf 2 Punkte dran. Und dann kann sich am letzten Spieltag alles entscheiden. Und da muss Kiel nach Hannover. Und das ist ein schwereres Spiel als unser Heimspiel gegen Magdeburg. So weit würde ich mich da durchaus festlegen.
Ja, es ist jetzt aktuell, also wir nehmen ja auf, bevor die Sonntagsspiele hier gelaufen sind. Aktuell ist es formal tatsächlich noch ein Vierkampf um den Relegationsplatz, weil der KSC theoretisch, wenn er jetzt alles gewönne, dann könnte er noch eingreifen. Da gehen wir aber erstmal nicht von aus.
Gewinne.
Es ist theoretisch möglich, ja.
Und aber nur theoretisch, weil er ja auch noch Torverhältnis gut machen muss, ne?
Ja, genau. Aber
also das wird nicht passieren.
Genau, also unterhalb des KSC ist nichts mehr möglich.
Ja gut, Hannover auch, ne? Die haben ja
Hannover kann nur noch Vierter werden.
Wieso? Die haben noch gleich viele Punkte und spielen. Oder hat Hannover schon gespielt?
Also ich gucke hier auf die potenzielle Endplatzierung bei Transfermarkt und die sagt mir, dass Hannover nur noch Vierter werden kann. Wahrscheinlich, weil sie gegen irgendwen noch irgendwie spielen dann da oben.
Ah, das kann und natürlich
dann,
sein.
Ne, also,
ja, weil sie gegen Kiel,
ja, weil sie gegen Kiel noch spielen, genau, ja.
Ja, vielleicht so.
Ja, irgendwelche Konstellationen, keine Ahnung. Und Hannover hat gestern schon gespielt.
Ach so.
Hannover hat unentschieden gespielt am Freitag gegen die Hertha. Dementsprechend.
Ach so, ja, stimmt. Ja, dann
haben sie ihr Punktepulver verschossen, ja.
Ja, gut, unser Pulver haben wir dann auch mit dem Spiel verschossen. Rückfahrt auf Schalke, wie immer, ziemlich chaotisch.
Katastrophal.
Abfahrt vom Parkplatz, das kennt man nicht anders. Wir waren ja eigentlich erstmalig auf den Gästeparkplätzen. Wir haben ja in der Vergangenheit immer woanders geparkt, aber es ist derselbe Kram mit der Strom der Leute zu den Shuttlebussen, muss gleichzeitig durch den Ausfahrtsweg der Autos laufen. Das klappt natürlich dann überhaupt nicht.
Dann kommen noch Krankenwagen einem entgegen, die dann noch vorbei wollen. Ja, Katastrophe.
Also nein, das klappt da nicht. Und ich, wie gesagt, habe auch gehört, ÖPNV und Shuttlebusse, das sei auch nicht sonderlich toll gewesen, sodass, um Mitternacht war ich wieder zu Hause, sodass ich dann nochmal schön das Spiel mir angucken konnte. Ich weiß nicht, wie es bei dir dann war, zeitlich, wann du da warst, aber
ja, ich war ein halbes Stündchen später. Ich habe dann auch die PK geguckt und ein bisschen Zusammenfassung. Ich habe ein bisschen bei Sky hin und her gespult, aber
ja, ich hatte das Sportstudio noch live erreicht. Also ich habe noch genau die Sportstudio-Zusammenfassung sehen können. Aber wir hatten ja auch einen relativ flachen Sitzplatz, sodass die Perspektive man nicht auf alle Szenen so toll hatte, sodass ich mir gedacht habe, das Spiel gucke ich jetzt doch nochmal an.
Welches Spiel wir uns auch angucken werden.
Ja, nächsten Freitag.
Mindestens einmal.
Gegen den Club. Der erste FC Nürnberg kommt am Freitag zu uns. Für die Nürnberger geht es jetzt aktuell wirklich um gar nichts mehr. Die spielen zwar heute Nachmittag noch, da haben sie theoretisch auch die Möglichkeit noch. Na gut, wenn sie verlieren, dann ist es ähnlich wie bei Schalke, ne? Mit 37 Punkten können sie theoretisch sogar noch absteigen. Ja, ganz so ist es nicht. Also heute Nachmittag spielen sie gegen einen Gegner. Und in der Partie, das kannst du ja vielleicht live kurz nachgucken.
Karlsruhe.
Gegen Karlsruhe. Oh, das ist gar nicht mal so uninteressant, ne?
Ja, ja.
Denn der Club, der dümpelt die letzten Wochen so ein bisschen vor sich hin. Man war ja mal kurzzeitig so im Dunstkreis, auch in dieser Phase, als Fortuna so ein bisschen rumgeschwächelt hatte, der Aufstiegsplätze, sodass man da schon so, also nicht Aufstiegsplätze, aber zumindest des Relegationsplatzes, sodass man da schon anfing, so ein bisschen rumzuträumen. Die Träume haben sich mittlerweile ziemlich zerschlagen, weil in den letzten Wochen man doch auch ein paar deutliche Niederlagen, unter anderem gegen Kiel, ja, erlitten hat. Deutliche Niederlage gab es auch im Hinspiel gegen uns. Und ja, insgesamt ist es doch sehr stark eine Übergangssaison beim Club. Transfertechnisch hat sich am Winter vor allem eine Sache ergeben, an der wir nicht unbeteiligt sind, nämlich Christoph da Ferner wurde ja an uns ausgeliehen, hat aber, agiert nicht mit sehr viel mehr Glück bei uns, als er es beim Club letztendlich getan hat. Dafür hat man Sebastian Andersson verpflichtet, kennt man vielleicht noch vom 1. FC Köln und Union Berlin als Mittelstürmer, der jetzt aber auch nicht drastisch eingeschlagen ist und da jetzt also massiv, also ich glaube, er hat ein Tor erzielt oder maximal zwei. So viel ist da also auch nicht passiert. Mittlerweile gab es auch einen Torwartwechsel. Also inzwischen steht Karl Klaus im Tor bei Nürnberg. Der hat Christian Matenia verdrängt, welcher ja in den letzten Jahren ja immer das Klubtor gehütet hat, wenn er nicht verletzt war, sodass es da halt einen Wachwechsel gegeben hat. Und ja, der herausragende Spieler, das ist ja, denke ich, den meisten bekannt, ist Kaan Uzun, der jetzt, so wie es scheint, zu Eintracht Frankfurt im Sommer wechseln wird. Der könnte heute allerdings seine fünfte gelbe Karte sehen. Das wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Ja. Da sollte man vielleicht mal ein Auge drauf werfen. Dann würde er nicht zur Verfügung stehen. Aber ist sicherlich, also auch wenn man sich das anguckt, mit 15 Toren, mit Abstand auf Platz 2 folgt Lukas Schleimer. Schöner Name immer wieder, Lukas Schleimer mit 4 Toren.
Der Liebling des Trainers.
Ja, genau, der Trainerliebling. Also ist der gefährlichste Mann in der Offensive. Und ja, da müssen wir also sehen, was sich da ergibt in der aktuellen Situation, also mit unserer Form, der Form des Clubs und auch der jetzt ja inzwischen wiedergefundenen Heimstärke, muss man da oder darf man da durchaus sagen, dass dieses Spiel gewonnen werden könnte und sollte.
So. Ja. Dann gibt es wie immer noch die kleine Statistikecke, hier mit einer Besonderheit, denn ich habe 14 Spiele gegen den ersten FC Nürnberg oder vom ersten FC Nürnberg gesehen, davon aber nur 13 mit Beteiligung der Fortuna. Denn eines der ersten Fußballspiele, was ich jemals gesehen habe, ich glaube, die Geschichte habe ich ja auch schon mal irgendwann erzählt, war das Spiel SV Werder Bremen gegen den ersten FC Nürnberg, irgendwann 1992. Ja, da hatte Dominik R. uns auch schon oder mich schon mal korrigiert. Ich weiß gar nicht mehr, was Bremen da vorher gewonnen hatte, weswegen es eine große Party gab. Ja, da war ich mit meinen damaligen Nachbarn. Ansonsten, ja, 4-mal in Nürnberg, 10-mal zu Hause. Größter Sieg war das 5-0 aus dieser Saison. Die höchste Niederlage, die wir gegen Nürnberg mal einstecken mussten, als ich dabei war, war ein 3-1 aus der Saison 2014, 2015 in einem Heimspiel 1-3.
Ja, das war ein ganz bitteres Heimspiel, kann ich mich noch erinnern. Dann stand es sehr schnell 0-3. Und dann war da einfach natürlich gar nichts mehr zu holen.
Da war der Drops gelutscht. Es gab bisher erst ein einziges Unentschieden, welchem ich beigewohnt habe. Ja, und ich sag mal, prinzipiell, wir sollten, aber das haben wir eben schon mal gesagt, wir sollten dieses Spiel gewinnen können und sollten es dann auch gewinnen, um unsere Ausgangslage im Rennen um die ersten drei Plätze da jetzt nicht ja, unnötig weiter zu verspielen. Und
ja, aber ich denke, wir können in der aktuellen Form beider Teams durchaus zuversichtlich sein. Mal sehen, was beim Club heute Nachmittag passiert, aber die Formkurven sind aktuell doch sehr, sehr unterschiedlich. Korrekt. Ja, und dann hören wir uns hoffentlich in alter Frische, wie man so schön sagt, nächste Woche wieder. Das war's für heute, liebe Leute.
Und auch ich verabschiede mich und sage, wir freuen uns und dann schauen wir mal, was wird.
Was wird. Ja, das ist ja das, was du von mir reinbekommst.
Ach so,
das heißt,
okay.
Du bekommst von mir gut rein.
So, okay.
Bekomme von dir schlecht rein.
Na, das ist natürlich schlecht.
So, aber jetzt ist es wieder stabil, aber ich weiß nicht, was
okay.
Das eben war. Hat also da, vielleicht macht da oben jemand irgendwie was, dass da.
Es ist keiner da, der irgendwie was tun könnte, eigentlich.
Aria
also,
vielleicht.
Also außer. Ja, Aria streamt Hundevideos, Bällchenvideos.
Hundeflüsterer oder so. Ne?
In UHD, sie streamt UHD-Bällchenvideos, ja, das kann ja, natürlich sein.
Ja, oder wie heißt der Hundeflüsterer?
Nee, es gibt der Hundeprofi, das ist André Vogt heißt er, glaube ich, aber es gibt natürlich auch Martin Rütter.
Hat der nicht Romane geschrieben? Nein, das ist Martin Sutter, ne? Nee, das ist Alain Sutter, der
Martin Luther, meinst du?
Martin Luther, ne? Der dann ja. Die Thesen.
Martin Luther, der 1100 an Kirchentüren genagelt hat.
An katholische Kirchentüren genagelt hat. Ja. Genau so war es.
Ja. Exakt.